Und derselbe Kalkstein, diese Art von Kalkstein, findet sich, und jetzt kommt es wiederum, auf Golgatha. Nikolas, auf diese Episode habe ich mich schon ganz lange gefreut. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit einem sonderbaren Gegenstand. Und zwar mit dem wahrscheinlich am meisten untersuchten Artefakt in der Geschichte der Menschheit. Bis heute zerbrechen sich Wissenschaftler die Köpfe, und zwar christliche, nicht-christliche, religiöse, atheistische, und diskutieren den Gegenstand unendlich kontrovers. Und nämlich ist es das Grabtuch von Turin.
Is the Shroud of Turin legitimate?
They don't know what caused the image itself.
The scripture says he was bound in linen strips.
The Shroud of Turin is fake.
They cannot explain how the image is in the shroud.
You can't believe that the Shroud of Turin is legit.
The most unique image in the history of all artifacts.
It's not blood. It's just dye.
There you go. Yet more evidence that the Shroud of Turin was not in fact a shroud.
It's totally unorthodox. Fake.
Und bevor wir jetzt da einsteigen, wir werden alles beschreiben, was wir hier sehen. Und trotzdem, wahrscheinlich lohnt es sich für die Leute, die jetzt zuschauen, eben das Video auf YouTube zu schauen, weil wir sehr viel Bildmaterial haben, weil es ein sehr visuelles Thema ist. Und in diesem Sinne ist es auch wie ein neues Format, was wir hier bringen, wie eine Reportage, wo wir eben vieles bildlich darstellen wollen. Wir haben enorm viel recherchiert für diese Folge und reihen uns eigentlich fast ein bisschen in die Forschung mit ein. Wir haben nämlich neue Hinweise entdeckt, die wir so bisher nirgendwo gefunden haben. Also bleib dran. Und wenn du jetzt denkst, Grabtuch von Turin, keine Ahnung, was das ist, dann ist das genau die richtige Folge für dich. Wenn du denkst, Grabtuch von Turin, das ist bestimmt eine Fälschung aus dem Mittelalter, auch dann musst du dieses Video unbedingt schauen. Und wenn du einfach nur denkst, das klingt wie ein spannendes Thema, darüber wollte ich sowieso schon mal alle Informationen versammelt wissen, dann ist dieses Video auch perfekt für dich.
Genau, so ist es. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir uns hier an den überprüfbaren Fakten bewegen und gleichzeitig gehen wir auch an die Grenzen dessen, was wissbar ist. Aber die Links zu unserem Research und zu den Dokumenten, die wir zitieren, findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Jetzt aber zurück zu diesem Tuch. Was sieht man eigentlich genau darauf?
Das ist genau das Interessante, Niklas. Es gibt nämlich Menschen, die sind überzeugt, dass man auf diesem Tuch ein echtes Abbild vom auferstandenen Jesus sieht. Oder von Jesus, der gerade aufersteht, und dass das dort einen Abdruck hinterlassen hat. Und natürlich gibt es ganz viele Leute, die das sehr skeptisch sind, die das kritisch sehen. Wie es dazu kam, das erfahren wir jetzt in dieser Folge und das besprechen wir miteinander. Fest steht, wenn man das Tuch sich anschaut, von bloßem Auge kaum erkennbar, aber doch sieht man das Abbild eines Menschen, der liegt mit gefalteten Armen, so eigentlich wie jemand, der zurechtgemacht wird für eine Aufbahrung oder so. Die Arme gefaltet über der Lende liegt er da. Und das Tuch war ist wie um diese Person drum gewickelt, von der Logik her. Vielleicht können wir das kurz mal illustrieren, dass man das sieht. Das beginnt unten bei den Füßen, liegt hinten auf, wird über den Kopf gezogen und dann vorne herunter wieder runtergelegt, sodass man also die ganze Rückseite hat und die ganze Vorderseite und der Kopf in beiden Fällen eigentlich in der Mitte ist. Das ist die Information, die man sieht auf diesem Grabtuch von Turin. Der ganze Körper ist von Blutflecken übersät, die den Wunden entsprechen, von denen wir eben im Evangelium lesen, dass die Römer sie Jesus zugefügt haben. Das heißt, man sieht Peitschenhiebe am ganzen Körper, Stacheln im Kopf, Wundmale an den Füßen, an den Handgelenken. Das passt eigentlich alles zu den Berichten aus den Evangelien, die wir von Jesus kennen.
Und deshalb auch die Frage, ist das das Tuch, wo Jesus Christus eingewickelt wurde nach seinem Tod? Also wenn das so wäre, dann hätte man mit diesem Tuch eigentlich ein authentisches Bild von Jesus Christus selbst. Und das glauben ja auch viele der Forscher, aber auch viele Gläubige natürlich.
Und die andere Seite ist das nicht vielmehr eine später angefertigte und raffinierte Fälschung, vielleicht aus dem Mittelalter?
Genau. Und auf diese kontroverse Debatte, die seit mehreren Jahrzehnten läuft, gehen wir jetzt im Detail ein. Und das Faszinierende ist, selbst wenn dieses Tuch eine Fälschung wäre, noch dann wäre dieses Artefakt besonders. Und zwar, weil wir bis heute keine Ahnung haben, wie dieses Bild auf dieses Tuch gekommen ist. Es ist nämlich, und das wissen die meisten Leute gar nicht, es ist nur eine extrem hauchdünne Schattierung des Tuches. Nur wenige Mikrometer dünn, die dieses Bild ausmachen. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel eines Millimeters. Das heißt, nur ein bis drei Tausendstel eines Millimeters dick ist die Schicht, die dieses Bild ausmacht. Man hat früh dann vermutet, das sei ein direkter Abdruck des Körpers oder das sei irgendwie gemalt. Aber bis heute ist wissenschaftlich erwiesen, dass es weder Farbe noch ein direkter Abdruck sein kann. Wir kommen dann im Verlauf der Folge nochmal zurück, warum das genauso ist. Das heißt, auch wenn das eine Fälschung ist, ist es ein Kunstobjekt, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Dann wäre es immer noch die mysteriöseste Fälschung der ganzen Geschichte.
Und vielleicht hier noch etwas Kontext. Oliver, viele Leute werden das wahrscheinlich nicht unbedingt wissen, aber um dieses Tuch herum hat sich eine ganze Forschungsrichtung etabliert, die Syndonologie. Syndon, das kommt vom Wort Tuch im Griechischen. Und in Internetforen wird diese Forschung heiß diskutiert. Also da gibt es einerseits die Shroudheads, die sagen, das ist echt das Bild von Jesus Christus, und auf der anderen Seite die Shroud-Deniers, und die diskutieren eben diese Ergebnisse, und zwar eigentlich seit es das Internet gibt.
Ja. Und allein in den vergangenen Jahren, da wurden hunderte von Papers zu diesem Tuch und zu diesem Thema publiziert, und das finde ich besonders schön, es gibt sogar ein Zertifikat in Shroud Studies, das man absolvieren kann. Ich glaube, also Oliver hätte das wahrscheinlich schon bald verdient. wir können ja mal schauen, ob wir das dann beantragen können für dich.
Genau.
Und in diesem Video versuchen wir, alle diese Fäden zusammenzunehmen. Wir haben für euch Zuschauer, die wichtigsten Fakten und Erklärungen zum Grabtuch zusammen recherchiert. Es war wesentlich aufwendiger, als wir das zuerst antizipiert haben. Aber jetzt sind wir bereit und nehmen das Grabtuch von Turin etwas genauer unter die Lupe.
Genau, und wir schauen uns drei Dinge an. Zuerst, was wir auf diesem Tuch sehen. Also, und zwar mit der Frage, wie könnte dieses Bild auf das Tuch gekommen sein? Die zweite Frage ist, wie alt ist dieses Tuch? Kann man das datieren mit wissenschaftlichen Methoden? Das sind die beiden, die man eben naturwissenschaftlich auch angehen kann, wo es viele Studien auch dazu gibt. Und dann drittens wollen wir uns überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Aber vielleicht auch grundsätzlich mit Artefakten und Reliquien, mit heiligen Objekten. Wie geht man aus einer christlichen Perspektive mit diesem Tuch um? Was können wir daraus mitnehmen oder davon mitnehmen?
Also macht euch bereit für eine verblüffende und vielleicht die seltsamste und faszinierendste Podcast-Folge, die wir bis jetzt je produziert haben, in der wir euch alles Wichtige zum Grabtuch von Turin liefern wollen. Und uns interessiert natürlich am Ende des Videos, seid ihr überzeugt von der Echtheit des Tuchs oder nicht? Seid ihr Shroudheads oder Shroud-Deniers? Aber jetzt zum ersten Punkt, zur Beschreibung des Tuches. Oliver, kannst du uns mal erklären, wovon reden wir genau, wenn wir von diesem Grabtuch reden?
Ja, das Grabtuch von Turin ist ein 4,42 Meter langes und 1,14 Meter breites Leinentuch. Leinen ist ja aus Pflanzen, aus Flachsfasern verarbeitetes Material, das man eben zusammengewoben hat mit einem 3:1 Fischgrätmuster. Das ist eine aufwendige Verarbeitungsmethode, auch wenn das Material jetzt nicht sonderlich teuer ist. Und dieses Tuch ist aber ein spezielles Leinentuch, weil es eben den gesamten Körper, Vorder- und Rückseite eines Mannes zeigt, wahrscheinlich mittleren Alters, mit Bart und langen Haaren. Die beiden Seiten sind in eben entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet, wobei das Gesicht und der Hinterkopf ungefähr in der Mitte des Tuches liegen. Die Haltung des Körpers erinnert an einen Verstorbenen, der die Hände im Schoß gefaltet hat.
Und Oliver, habe ich das richtig verstanden? Ist das das einzige Grabtuch seiner Art oder haben wir noch andere solche Tücher?
Nein, wir haben andere Grabtücher, die noch erhalten sind aus der Zeit, unter anderem zum Beispiel aus Masada, dieser Festung, die im jüdischen Krieg etwa 70 nach Christus zerstört wurde. Also aus der Zeit gibt es mehrere so Grabtücher erhalten, aber natürlich hat keines von denen ein solches Bild drauf. Das heißt, in dem Sinne ist das Grabtuch von Turin natürlich einzigartig und die Datierung des Tuches ist aber die zentrale Streitfrage. Von welcher Zeit ist das und wie entstand dieses Bild? Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass wir durchaus Grabtücher aus der Zeit des frühen Christentums auch aus dem ersten Jahrhundert haben. Das an sich ist nicht speziell, aber eben das Besondere an diesem sind zwei Dinge und man muss die auseinanderhalten. Das eine ist das Bild selbst, die Information dieses Menschen, den man da liegen sieht. Und das zweite sind die Flecken, die man als Blutflecken identifizieren kann und die zu Wunden passen, Wundmalen. Und beides zusammen gibt uns ein Bild von einem Mann, der verletzt war, und zwar genau mit den Wunden, die man erwarten würde bei jemandem, der gekreuzigt wird. Spezifischer noch zeigt das genau die Wunden, die wir lesen in den Evangelien, dass Jesus von Nazareth sie hatte, nach seiner Auspeitschung, Kreuzigung, Hinrichtung.
Und damit steht natürlich viel auf dem Spiel. Entweder ist es das allerwichtigste Artefakt des Christentums, die wichtigste Reliquie, oder es ist die hinterlistigste Fälschung, ein Kunstwerk, wenn man positiv davon reden möchte. Aber zuerst nochmals, Oliver, gib uns einen Überblick über diese Wunden, die du erwähnt hast. Was für Wunden sehen wir denn genau auf diesem Tuch?
Genau, und vielleicht gerade im Zusammenhang mit den biblischen Texten aus dem Neuen Testament. Als erstes sehen wir auf dem Bild am Hinterkopf speziell, aber auch am Kopf insgesamt, punktierte Blutspuren am Kopf. Jetzt bei Matthäus und Markus lesen wir, dass Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt wurde, zusammen mit dem Purpurmantel und mit einem Rohr in der Hand, weil sie ihn ja verspotten als König der Juden. Und ich lese mal aus Matthäus 15, dort steht, sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn, sei gegrüßt, König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn aufs Haupt. Und spannend ist, dass wir ja wissen, wie die Römer gekreuzigt haben. Wir haben ganz viele antike Berichte. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht der Spartakusaufstand, wo ja 6000 Sklaven entlang der Via Appia hingerichtet, also gekreuzigt wurden. Aber nur bei Jesus haben wir eine Quelle, die eben eine Dornenkrone erwähnt. Das heißt, da gibt es eine spannende Übereinstimmung.
Dann sind diese Wundmale am Kopf, also wenn sie wirklich von einer Dornenkrone sind, eigentlich ein Indiz darauf, dass dieser Gekreuzigte vielleicht wirklich Jesus von Nazareth war. Und dann wären auch die Evangelien wären eigentlich hilfreiche historische Quellen.
Ja, genau. Ja, und wenn es ein Grabtuch aus dem ersten Jahrhundert ist, darüber reden wir nachher gleich noch, dann wäre es schon ein faszinierender Hinweis in diese Richtung.
Und umgekehrt, wenn es eine Fälschung aus dem Mittelalter ist, diese Quellen, die Evangelien, konnten Sie ja auch lesen. Also wenn Sie es produzieren, produzieren Sie es ja auch nach dem, also nach denselben Indizien, die wir in den Evangelientexten
lesen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber nochmal zurück zu diesen Wunden. Zweitens, nicht nur die Dornenkrone, sondern auch eine geschwollene rechte Wange hat das Gesicht auf dem Bild. Wir sehen das nachher nochmal im Detail auch an. Und auch das deckt sich ja mit den biblischen Texten. Die reden von wiederholten Schlägen ins Gesicht von Jesus, besonders vor dem Hohen Rat, wo ihm die Augen zugebunden wurden. Dann schlagen sie ihn aufs Gesicht und sagen, sag doch, wer dich da geschlagen hat. Die dritte Übereinstimmung ist eine große Blutspur an der Seite, an der rechten Seite, am Brustkorb. Da sieht man einen Blutfleck und einen transparenteren Fleck rundherum. Und das passt natürlich genau zur Seitenwunde. Das lesen wir zum Beispiel im Johannesevangelium, dass der römische Soldat, um festzustellen, ob Jesus gestorben ist, ihm mit einer Lanze in die Seite sticht und dann kommt Wasser und Blut heraus. Und das vierte ist die große Wunde, die man sieht am Handgelenk. Die Arme sind verschränkt, deswegen sieht man nur ein Handgelenk. Und das passt natürlich genau zur Blutspur von einem Nagel der Kreuzigung.
Und das ist interessant, weil man historisch natürlich hier auch ein bisschen neue Einblicke bekommen hat oder überlegt hat, wie findet so eine Kreuzigung statt. Und es ist nicht so, dass die Nägel, wie oft in Kreuzesdarstellungen in der Kunstgeschichte, die Nägel in der Handfläche angebracht wurden, weil sie sonst einfach ausreißen würden, sondern weiter hinten im oder hinter dem Handgelenk wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, dass die Nägel hier quasi zwischen den Knochen eingeschlagen wurden.
Ja, und das sieht man natürlich, also das ist natürlich interessant, weil dann das Bild historisch akkuratere Informationen liefert als die Tradition, die man hat. Die Evangelien selbst berichten ja nicht, wie genau gekreuzigt wurde, sondern sagen einfach nur, er wurde gekreuzigt, als Verb, kreuzigen. So, fünftens gibt es dann noch die Wunde am Fersenbein, also in den Füßen. Die Fußwunden werden bei der Kreuzigung eben nicht explizit erwähnt, weil der Kreuzigungsvorgang nicht im Detail beschrieben wird. Aber die Fußwunden spielen eine Rolle in den Auferstehungsberichten. Also im Lukas 24 lesen wir, dass der Auferstandene zu den Jüngern sagt, seht meine Hände und Füße, ich selbst bin es. Fasst mich an und seht, ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es an mir seht. Und während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Jetzt, Niklas, bei den Armen hast du es schon erwähnt, wie das lief. Wie wäre das bei den Füßen gewesen, bei einer Kreuzigung im ersten Jahrhundert?
Dann greife ich nochmals zurück auf unser neues Kameraformat, wie wir das hier etwas darstellen können. Hier sehen wir quasi Jesus als Gekreuzigten dargestellt. Und es ist historisch nicht akkurat. Die Nägel sind hier, in diesem Fall in den Handflächen und bei den Füßen, auf dem Fuß. Und die Archäologie hat uns aber gezeigt, dass das nicht wahrscheinlich ist, dass die Leute so ans Kreuz genagelt wurden, sondern wahrscheinlich wurden die Nägel seitwärts durch den Fersenknochen, durchs Fersenbein ins Holz eingenagelt. Weil wir haben nämlich Knochen gefunden mit Nägeln drin, mit den Nägeln, die noch drin sind. Fersenknochen aus dem 2. Jahrhundert in den UK wurde ein 25- bis 35-jähriger Sklave gefunden mit diesen Nägeln oder aus dem 1. Jahrhundert ein Jude, dessen Knochen in einem Ossuar, also in einem Aufbewahrungsbehälter für Knochen, gefunden wurden.
Das ist enorm faszinierend, weil das heißt eigentlich, dass uns hier dieses Grabtuch eine historisch akkurate Information liefert, die die bildliche Darstellungstradition so gar nicht hatte.
Genau. Und das bringt uns auch zum letzten Punkt, der auch interessant ist, und zwar die Wunden von der Auspeitschung. Auch davon lesen wir natürlich in den Evangelien. Auf dem Tuch finden wir die entsprechende Spuren. Das sind wie Punkte, die durch eine Linie verbunden sind, auf dem ganzen Körper verteilt. An Brust, Armen, Beinen, am Rücken des Körperbildes. Und zwar 300 bis 400 sichtbare Wunden. Und man sieht ja die Seite nicht einmal. Also wahrscheinlich waren das noch mehr.
Das heißt, zusammenfassend können wir eigentlich sagen, wir finden auf dem Grabtuch genau das, was die Evangelien von einer Kreuzigung berichten. Und was faszinierender ist, wir finden Übereinstimmung mit heutigem Wissen über die Kreuzigungstechnik, die weder die Evangelien selbst berichten, noch im Hochmittelalter bekannt waren und die wir auch nicht in der Bildtradition finden.
Genau. Und all diese Faktoren sind interessant, denn diese historischen Infos über die Kreuzigung sprechen ja eigentlich gegen eine Fälschung im Mittelalter. Es wäre ja viel wahrscheinlicher gewesen, dass man die anatomischen Details der bestehenden Bildtradition abgekupfert hätte. Das macht aber das Grabtuch von Turin nicht.
Bevor wir jetzt weitergehen, schauen wir uns zuerst einmal noch das Gesicht genauer an und versuchen es zu beschreiben. Auch für die, die eigentlich trotz unserer Empfehlung das Video nicht schauen, sondern nur zuhören.
Und jetzt wird es spannend. Wir zeigen zwei Bilder. Wir haben zwei Bilder. Ein eher gelblich-bräunliches Originalbild auf der einen Seite und dann das entwickelte Negativbild, wo man die Details und quasi die Konturen dieses abgebildeten Gesichts besser erkennt.
Genau, wir kommen gleich nachher nochmal zurück, wie es zu diesem Negativbild gekommen ist, warum das auch wichtig ist für die Forschung. Aber was wir sehen zunächst einmal einfach auf der Ebene des Bildes, ein bärtiger Mann mit langen Haaren, mit einer geschwollenen rechten Wange, mit einer vermutlich gebrochenen Nase, mit einer blutigen Wunde am Stirn, die so etwas fast wie eine 3 aussieht und einige ausgerissene Bartstellen, vor allem vorne am Kinn. Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen und den ganzen Körper in den Blick nehmen, ist kein Bauchnabel sichtbar. Die Nagelwunden in den Handgelenken eben, nicht in den Handflächen. Blutspuren an den Füßen, an der Seitenwunde rechts, mehrere hundert Geißelspuren, die eben auf dieses römische Flagrum hinweisen. Das kennt man ja heute. Ist mehr oder weniger ein langer Holzzylinder, an dem dann mehrere Lederschnüre befestigt sind, die je nochmal Knochen oder Bleikugeln oder so drin verarbeitet haben, sodass man dann mit einem Schlag sozusagen mehrere Peitschenhiebe mit diesen Dingen hat, die sie in den Körper reindrücken oder reinfressen. Und das gibt dann genau diese Striemenwunden, die wir auf diesem Grabtuch sehen.
Das fand ich interessant, also gerade wenn man die Rückseite, also den Rücken des abgebildeten Menschen auf dem Grabtuch anschaut, sieht man quasi, dass die Striemen so verlaufen, als wären es zwei Henker, die quasi von zwei Seiten mit unterschiedlichen Winkeln auf diesen Rücken einschlagen.
Und jetzt so ein Bild weckt natürlich das Interesse. Und zwar nicht nur von frommen Gläubigen, obwohl es für die natürlich vielleicht besonders interessant ist, aber auch von Wissenschaftlern aus verschiedenen religiösen und säkularen Hintergründen. Konkret beginnt dann die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Tuch, als 1898 bei einer öffentlichen Ausstellung eben das erste Foto des Tuchs gemacht wurde. Das erste Foto, das wir überhaupt haben, ist ja aus 1826, das heißt Anfang 19. Jahrhundert. Dann wurde diese Technik des Fotografierens im Laufe des Jahrhunderts verfeinert. Am Ende des Jahrhunderts macht der Fotograf Secondo Pia, der das Grabtuch einfach bei dieser Ausstellung mal fotografieren wollte, eine ganz bemerkenswerte Entdeckung. Er entwickelt nämlich das fotografische Negativ und stellt dann fest, dass es ein klareres, positives Bild von dem Mann, der auf dem Grabtuch abgebildet ist, liefert.
Und das heißt, dass das Bild auf dem Tuch selbst auch ein Negativ ist?
Ja, wenn man so will. Das hat natürlich niemand erwartet und war ein starker Hinweis darauf, dass das Bild auf dem Leichentuch eben nicht gemalt ist, da die Komplexität, die Detailgenauigkeit und die spezifische Information sich eigentlich in der Negativform zeigt. Und das war irgendwie ungewöhnlich. Warum?
Ja, man wüsste ja auch nicht genau, wie jemand diese Bildinformationen hätte frei malen können.
Ja, genau. Das heißt, das von Pia offenbarte visuelle Ergebnis wurde dann später nochmal bestätigt von anderen, von einem Henri und Miller. Gibt es verschiedene Fotos, die dann die Runde gemacht haben von diesem Abbild von Jesus, Fragezeichen, des Auferstandenen, Fragezeichen.
Was ich lustig finde, ist, dass C.S. Lewis, quasi der britische Apologet, ein entsprechendes Foto, ich weiß jetzt nicht welches, ob das von Miller oder von Pia selbst, aber er hatte dieses Foto über seinem Bett und es sollte ihn quasi an die Realität der Inkarnation erinnern.
Ja.
Das finde ich schon lustig.
Und eben dieses Foto hat nicht nur C.S. Lewis beeindruckt, sondern hat dann auch eine intensivere wissenschaftliche Forschung losgetreten. Ab 1977 gab es sogar eine Konferenz in den USA, wo unterschiedliche Hypothesen zur Entstehung präsentiert und diskutiert wurden. Und das Resultat dieser Konferenz war dann das sogenannte STIRP-Programm.
STIRP, das ist ein wunderbarer Name.
Das ist eine Abkürzung, heißt Shroud of Turin Research Project. STIRP, also das Grabtuch von Turin Forschungsprojekt. Und das hat die ganzen STIRP-Studies dann losgetreten. Man hat dann im Oktober 1978 das Grabtuch einer Gruppe von 33 Wissenschaftlern und Experten, Chemiker, Physiker, Forensiker, dem sogenannten STIRP-Team, zur Verfügung gegeben für 5 Tage, um es systematisch zu untersuchen. Und man hat da die damals modernsten mobilen Geräte dahin hingenommen, hat 32 Proben des Grabtuchs entnommen und in den Laboren dieser STIRP-Forscher und ihrer Kooperationspartner untersucht und analysiert und ausgewertet. All diese Proben wurden mit Klebeband entnommen, also so etwa 5 Quadratzentimeter große Klebebandstreifen wurden mit einer spezifisch angefertigten Rolle aufgebracht und wieder vorsichtig abgezogen vom Tuch, um eben Material von dieser Oberfläche zu gewinnen, das man dann wissenschaftlich auswerten kann. Die Proben wurden aus ganz verschiedenen Bereichen des Leichentuchs genommen. Wenn man es anschaut, sieht man ja eben diese menschlichen Teile, man sieht die Blutwunden, man sieht helle, dunkle Stellen, es gibt verbrannte Stellen und man hat versucht, von verschiedenen dieser Bereiche des Tuches eben solche Proben zu entnehmen.
Aber eine Frage, die sich mir stellt, also wer waren diese Leute? Was sind das für Leute, die an diesem Tuch forschen durften?
Genau, ich glaube, das ist vielleicht wichtig anzumerken, weil unter diesen Forschern waren ja nicht einfach nur Gläubige, die jetzt die Echtheit dieses Tuches unbedingt beweisen wollten, oder?
Nein, genau. Nee, das waren auch sehr prominent, sehr kritisch eingestellte Leute darunter, zum Beispiel Walter McCrone, der war bis zum Ende eigentlich überzeugt, dass das eine Fälschung ist. Und so einige von dieser Gruppe haben wirklich die Messe schon gewetzt, dass man jetzt dem Aberglauben sozusagen die wissenschaftliche Methode reinbringt und damit das aufklärt, wie es wirklich gewesen.
Und so kam es ja dann nicht.
Nein.
Und was sind jetzt die Forschungsergebnisse dieser Gruppe, dieser STIRP?
Genau, die haben so einige spannende Erkenntnisse eben gebracht. Es gibt einen Pressebericht von der Abschlusskonferenz des Projekts 1981 veröffentlicht von John Heller, so eine Medienmitteilung, der war auch Teil des STIRP-Teams. Und vielleicht, Niklas, liest du doch einfach mal den letzten Abschnitt dieser Medienmitteilung.
Das grundlegende Problem aus wissenschaftlicher Sicht besteht darin, dass einige Erklärungen, die aus chemischer Sicht haltbar sein könnten, durch die Physik ausgeschlossen werden. Umgekehrt werden bestimmte physikalische Erklärungen, die attraktiv scheinen mögen, durch die Chemie vollständig ausgeschlossen. Für eine adäquate Erklärung des Bildes auf dem Leichentuch bedarf es einer Erklärung, die aus physikalischer, chemischer, biologischer und medizinischer Sicht wissenschaftlich fundiert ist. Derzeit scheint eine solche Lösung trotz größter Bemühungen der Mitglieder des Shroud-Teams nicht erreichbar zu sein. Darüber hinaus ist es bei physikalischen und chemischen Experimenten mit altem Leinen nicht gelungen, das vom Turiner Leichentuch gezeigte Phänomen, das Bild, adäquat zu reproduzieren. Der wissenschaftliche Konsens lautet, dass das Bild durch einen Prozess entstanden ist, der zu Oxidation, Dehydratisierung und Konjugation der Polysaccharidstruktur der Mikrophasen des Leinenstoffs selbst geführt hat. Solche Veränderungen lassen sich im Labor durch bestimmte chemische und physikalische Prozesse nachstellen. Eine ähnliche Art von Veränderung im Leinen lässt sich durch Schwefelsäure oder Hitze erzielen. Es sind jedoch keine chemischen oder physikalischen Methoden bekannt, die das Bild in seiner Gesamtheit erklären könnten. Und auch keine Kombination aus physikalischen, chemischen, biologischen oder medizinischen Umständen kann das Bild angemessen erklären.
Das heißt, die Antwort auf die Frage, wie das Bild entstanden ist oder was dieses Bild eben hervorgebracht hat, bleibt ein Rätsel, auch nach diesen wissenschaftlichen Untersuchungen. Vielleicht nochmal das Fazit am Ende, Niklas. Mhm.
Wir können vorerst zu dem Schluss kommen, dass das Bild auf dem Leichentuch das einer realen menschlichen Gestalt eines gegeißelten, gekreuzigten Mannes ist. Es ist nicht das Werk eines Künstlers. Das Bild ist ein anhaltendes Rätsel und bis weitere chemische Untersuchungen durchgeführt werden, vielleicht von dieser Gruppe von Wissenschaftlern oder vielleicht von anderen Wissenschaftlern in der Zukunft, bleibt das Problem ungelöst.
Genau. Das Problem bleibt ungelöst. Das ist der Titel, die Headline. Und dazu gibt es aber 5 zentrale Takeaways von diesen Forschungsergebnissen und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Der erste Takeaway des STIRP-Projektes ist, das Bild eines menschlichen Körpers auf dem Tuch kann nicht gemalt sein, mindestens nicht auf eine uns bekannte Weise, wie man ein Bild malen würde. Denn es wurden keine Anzeichen von Pinselstrichen festgestellt, die man ja sehen würde, wenn Farbe mit einem Pinsel aufgetragen wird. Es wurden keine anorganischen Pigmente gefunden, weder im Bereich, den man da untersucht hat, noch dann in den Auswertungen später. Organische Farbstoffe wie Lacke oder eben Bindemittel so wurden auch nicht nachgewiesen. Pigmente sind ja eben farbgebende Stoffe, also winzige Farbpartikel. Die werden, wenn man etwas malt, wenn man etwas verfärbt, natürlich eingesetzt.
Und das Spannende ist, also wenn diese Pigmente oder diese Partikel nachgewiesen werden könnten, wäre das ein Hinweis darauf, dass dieses Bild fabriziert wurde, künstlich hergestellt wurde.
Genau. Hat man aber nicht nennenswert. Also was nachgewiesen wurde, war Eisen, das in Ocker auch vorkommt. Das STIRP-Team hat dann aber erklärt, dass das auf dem Bild eben wahrscheinlich nicht durch den Einsatz von Pigmenten entstanden ist.
Aber eine kritische Stimme dazu war ja dann dieser Macron, der hat an dieser Idee festgehalten und gesagt, das wurde gemalt und wäre irgendwie im Mittelalter gefälscht worden.
Genau, ja. Alle anderen haben aber eigentlich den gegenteiligen Schluss gezogen, haben gesagt, es gibt keine organischen Materialien, eben Bindemittel, Firnis, die nachgewiesen wurden. Und das wäre natürlich alles vorhanden, das wäre auch natürlich die Essenz von dem, was man sieht. Es geht nicht nur um Reststoffe, wenn das Bild gemahlen wurde. Man hat gewisse proteinhaltiges Material, das man in historischen Bindemitteln vielleicht finden würde, aber eigentlich wird das dem Blut zugeschrieben, das natürlich Proteine beinhaltet. Das heißt, am plausibelsten ist, dass eigentlich das Blut organhaltig ist, deswegen Proteine hat, aber das Bild selbst nicht in einer Form von Farbe gemalt wird oder eine Technik, die wir heute kennen. Das ist das Erste, das Bild ist nicht gemalt. Zweitens, der zweite Takeaway bei der STIRP-Untersuchung war, dass Begräbnisgewürze oder Hautsekrete auch nicht nachgewiesen wurde. Das ist wichtig, weil man zuerst gedacht hatte, ja, der wurde eingesalbt und hatte ja irgendwie Blut und Schweiß und so weiter. Und dann, wenn man dieses Tuch um ihn wickelt, dann gab es einen Abdruck vom Körper und so sei dieses Bild entstanden. Diese Substanzen waren aber nicht bei der Entstehung des Bildes beteiligt. Und deswegen ist noch zu bemerken, dass solche Gewürze, solche organische Materialien natürlich leicht zerfallen würden. Also wenn das Körperbild durch diese Substanzen entstanden wäre, dann hätte es durch das Feuer von 1532 wäre es beeinträchtigt worden oder sogar verschwunden, da die organischen Materialien natürlich zersetzt werden oder sich verflüchtigen, wenn man Feuer oder auch Wasser, womit es dann gelöscht wurde, dabei einsetzt.
Es gab ein Feuer.
Genau, ja. Wir kommen dann später nochmal zurück, wenn wir uns mit der Geschichte des Tuches beschäftigen, durch die Zeit hindurch. Es ist sicher, dass das Tuch sowohl mindestens durch ein Feuer gegangen ist, daher sieht man auch diese abgebrannten Löcher im Tuch drin und dann teilweise eben mit Wasser gelöscht wurde. Und beides hätte das Bild, wenn es herkömmliche Farbe oder eben organisches Material gewesen wäre, natürlich verändert. Sicher an diesen Stellen, das findet man aber nicht, wenn man es untersucht.
Also das heißt, das organische Material hätten die letzten 2000 Jahre eigentlich nicht so gut überlebt.
Genau, ja. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich das Bild selbst. Das Spannende und vielleicht das Faszinierendste ist, das Körperbild, das man sieht, ist nur eine ganz, ganz oberflächliche, unkontinuierliche, durchscheinende gelbliche Verfärbung der obersten Schicht der Fasern des Tuches. Jeweils nur wenige Mikrometer Durchmesser.
Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Also ein Mikrometer, was ist das? Ein Tausendstel eines Millimeters. Also wirklich
wenig. Hauchdünn, ja. Hauchdünn. Als Referenz, ein Haar von uns Menschen ist 40 bis 50 Mikrometer dick. Mhm. Die Schicht, die dieses Bild ausmacht, ist 2 bis 3 Mikrometer dick. Das heißt, wir reden von einem Bruchteil der Dicke eines Haares.
Das ist krass.
Ja. Das heißt, die Verfärbung ist nur im absolut obersten Bereich der Fasern des Tuches zu beobachten. Und diese Oberflächlichkeit ist natürlich extrem bedeutsam.
Und ich nehme an, wenn man Farbe auftragen würde bei diesem Tuch, dann wäre diese viel tiefer hineingesickert.
Genau. Und das sieht man genau bei den Blutflecken. Die Blutflecken durchtränken das Tuch bis in die tieferen Schichten hinein, nicht aber das Bild. Deswegen muss man die wirklich auch unterscheiden. Das heißt, die Dunkelheit des Bildes, was man sieht, entsteht durch die Anzahl von vergilbten Oberflächen dieser Fasern pro Flächeneinheit und nicht durch einen Gelbton dieser einzelnen Fasern insgesamt. Die Vergilbung ist das Ergebnis einer chemischen Veränderung der Zellulose, der Pflanzenfasern. Man nennt das eben Oxidation oder Dehydrierung, sozusagen Entwässerung, wenn man so will. Mehr oder weniger der Alterungsprozess dieser Fasern.
Ist das so ein bisschen ähnlich wie bei Büchern, wo die eben die Seiten mit der Zeit so ein bisschen vergilben?
Ja, es ist ein ähnlicher Prozess. Und das heißt, da, wo das Körperbild sichtbar ist, sind wie die Fasern dieses Tuches einfach stärker und schneller verändert worden, abgebaut worden, als dort, wo man kein Bild sieht. Das ist die Beschreibung des STIRP-Teams von diesem Mechanismus.
Aber das lässt natürlich noch offen, wie diese Veränderungen oder wie diese Verfärbungen überhaupt zustande kommen sollten. Sie machen irgendwie plausibel, dass es nicht gemalt wurde oder wir wissen nicht, wie man das so malen sollte, ohne Pigmente und in dieser ganz dünnen Farbschicht. Aber was sind denn die positiven Aussagen oder der positive Befund, was das sein könnte?
Ja, das ist genau die richtige Frage, Niklas. Darauf müssen wir nochmal zurückkommen. Und das bringt uns zum nächsten Takeaway des STIRP-Projekts. Der vierte Takeaway dieses Forschungsprojekts ist es, dass das Bild auf dem Leichentuch eben plastisch wirkt, weil es eine dreidimensionale Information eines abgebildeten Gesichts bzw. eines Körpers liefert. Das heißt, über die Einsicht, dass das Bild die Informationen eines Negativs darstellt, kommt die nächste Einsicht, die eigentlich noch verblüffender ist, nämlich man kann mit der Information auf diesem Bild eine ziemlich realistische 3D-Rekonstruktion eines Körpers machen. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen der Intensität des Bildes oder dieser Oberfläche, die eben verfärbt ist, Helligkeit und Dunkelheit, und dem Abstand zwischen dem Tuch und dem Körper.
Wie weiß man das?
Man hat das nachgeprüft. Es gibt eine Bildgebungstechnik, das sogenannte VP8, das man eigentlich für die Oberflächenrekonstruktion von Planeten braucht. Und da hat man diese Information eingespiesen, um eben eine Oberfläche, eine 3D-Rekonstruktion zu machen und bekommt ein ziemlich realistisches Oberflächenprofil eines Körpers, der da liegt. Und das kann man dann nochmal in ein 3D-Modell umwandeln. Das zeigt die Details des Körperbildes ziemlich genau und nahezu ohne Verzerrung. Und wenn man das vergleicht, man hat dann eben mit derselben VP8-Technik auch zweidimensionale Objekte untersucht, also ein normales Foto oder ein Gemälde. Und da kommt ein ganz verzerrtes Bild raus. Das heißt, die Information auf diesem Grabtuch ist wie kein anderes Bild, das wir haben, weder gemalt noch in dem Sinne fotografiert.
Also nur, um uns das nochmal vor Augen zu führen und klar zu machen, mit dieser Kamera. Also man muss sich vorstellen, das Tuch liegt irgendwie auf dem Körper drauf.
Genau.
Und jetzt im Falle des Gesichts, wenn wir vom Gesicht reden, das Bild wirkt so, als wäre dort, wo das Tuch direkt am Körper aufliegt, ist die Bildgebung stärker.
Ja.
Quasi bei den Wangen, um die Augen herum.
Bei der Nase, bei der Nasenspitze natürlich. Genau. Ja, genau. Das ist dunkel.
Da ist es dunkel verfärbt und wo quasi der Körper weiter weg ist vom Tuch, ist es heller ist weniger Verfärbung. Genau. Also in den die Augenhöhlen sind weniger deutlich oder nicht deutlich sichtbar. So.
Genau. Und dieses Negativbild, dieses invertierte Bild, korrespondiert dann mit einem realistischen Gesicht.
Okay. Nochmals eine Anschlussfrage. Es gibt doch aus der Antike die Maske vom Agamemnon, mhm, die diesen Effekt hat, dass das also auch, quasi auch ein 3D-Bild auf die Totenmaske von einem antiken Mann. Aber das sieht ja ganz anders aus. Also das sieht
das so wirklich
verzogen.
Das ist so, wie das Gesicht aufgefallen. Genau, weil wenn du ein Tuch ganz eng um den Kopf binden würdest, dann hättest du genau diesen Effekt, dass du eigentlich die Ohren von der Seite dann von vorne siehst, wenn es aufgefaltet ist, wie bei dieser Agamemnon-Maske. Das ist nicht die Information auf dem Bild. Warum das so ist, sind wir natürlich im spekulativen Bereich, weil niemand von uns war im Grabtuch. Die Erklärung, die am plausibelsten ist folgende: Man hat den Jesus mit diesem Tuch hineingelegt und dass dieses Tuch mehr oder weniger einfach locker über ihn draufgelegt. Mhm. Und dann wollte man eigentlich zurückkommen und den nochmal richtig einbalsamieren und dann richtig einbinden. Normalerweise wäre das Tuch um ihn rumgelegt worden und dann hätte man mit kürzeren Binden ihn wirklich zubandagiert und dann hätte man eine völlig andere Bildinformation.
Also ich stelle das kurz nach. Wenn man Jesus einwickeln und einbinden würde und es wäre richtig eng anliegend, das Tuch am Kopf, genau, also so links und rechts, dann müsste man theoretisch auf dem Abbild auch die Ohren sehen.
Genau.
Und wie du das jetzt erklärt hast, müsste die Annahme sein, dass das Tuch eher locker
auf ihn gelegt wurde. Das scheint mindestens insofern plausibel, dass die ja Zeitdruck hatten, ihn noch zu begraben, bevor dann der Sabbat beginnt. Sie legen ihn da rein, lassen ihn so, wollen dann nach dem Sabbat zurückkommen, um das nochmal richtig einzubalsamieren und dann richtig einzubinden. Aber dazu kommt es nicht, weil das Grab ja leer ist. Mhm. Und die Tücher da zusammengefaltet sind. Das heißt, in der Story, wo das Grabtuch echt ist, ist dann dazwischen natürlich das Bild entstanden.
Mhm. Und wenn es jetzt um diesen Abstand geht, diesen ganz kleinen Abstand, dann wäre eigentlich eine Art von Strahlung eine Erklärung, die das vielleicht am besten erklären könnte.
Ja, genau, weil dann hättest du genau diese Abstände, die du dann auch siehst auf der Bildinformation. Aber wir kommen nachher nochmal darauf zurück, auf die verschiedenen Thesen, wie das Bild entstanden hätte sein können. Für jetzt ist einfach, man hat keine Ahnung, wie eine solche Information auf dieses Tuch draufgekommen ist. Und das ist das Faszinierende daran. Das ist das bleibende Mysterium auch für die Naturwissenschaft heute. Und das wird auch einmal ergänzt jetzt durch den fünften und letzten Takeaway der STIRP-Forschung. In den roten Flecken fand man Bestandteile von Blut. Das musste man einfach mal feststellen. Wir haben bis jetzt das immer so erwähnt als Blutflecken, aber das stimmt so. Also spektroskopische Verfahren, mikrochemische Tests weisen Hämoglobin nach, Gallenfarbe, serumartige Proteine in den Bereichen dieser Flecken. Das heißt insgesamt einfach Blut. Was spannend ist, man hat dann nochmal eine hohe Konzentration von Stoffen wie Ferritin und Kreatinin in diesem Blut gefunden. Wenn man das vereinfacht sagt, der Befund weist auf Leberversagen hin und extrem hohe Entzündungswerte und auf Nierenversagen. Und es gibt Hinweise, dass die Person sehr schnell viel Körperflüssigkeit verloren hat. Beide Komponenten findet man im Blut von schwer verletzten Menschen oder von Menschen, die gefoltert wurden, und kann man das heute auch noch nachweisen. Die Blutgruppe, soweit man das abschätzen kann, aber das ist immer schwierig, ist AB. Die ist nicht ganz eindeutig, da gibt es eine Debatte darüber, aber das, was, wenn jemand eine Aussage macht, dann ist es die Blutgruppe AB.
Was eigentlich ganz spannend ist, vielleicht Stoff für eine andere Folge, aber das ist dieselbe Blutgruppe bei eucharistischen Wunden.
Also, ja, genau. Das ist eine eigene Untersuchung. Diese Blutbereiche sind unter UV-Licht weniger fluoreszent, was auch wiederum darauf hinweist, dass es keine Malfarbe ist, sondern eben wirklich Blut. Und schließlich sind sie eben nicht so oberflächlich wie die anderen Bildbereiche, sondern dringen tiefer hinein, wie eine echte Flüssigkeit in ein Tuch hineindringt.
Wir haben vorhin auch noch von der Seitenwunde gesprochen. Also die gibt es ja auch, die Evangelien berichten ja, dass Wasser und Blut aus der Seite geflossen sei. Sieht man neben dem Blut, gibt es da auch wasserähnliche Stoffe oder kann man da irgendwas nachweisen?
Ja, genau. Also die Stelle dort enthält getrenntes Serum und Hämoglobin, was auf eine postmortale Blutung hinweist, also wenn man blutet, nachdem man schon gestorben ist. Die Analyse zeigt ein Verhältnis von 6:1 von neben seiner sogenannten Lungenödemflüssigkeit zu Blut. Und die Lungenödemflüssigkeit wäre eben transparent. Und das ist besonders interessant, weil man das bei Menschen findet, die einen Erstickungstod sterben. Also dann sammelt sich in der Lunge bei einem Herzkreislaufzusammenbruch zum Beispiel eine solche weißliche, transparente Flüssigkeit an. Und das mit dem Erstickungstod ist besonders interessant. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Aber Niklas, du erforschst ja professionell als mittlerweile doktorierter Forscher die römische Welt im ersten Jahrhundert. Wie stirbt man eigentlich bei einer Kreuzigung?
Also es geht sehr schmerzhaft zuerst einmal. Es gibt aber unterschiedlich, also Seneca, es gibt ein Zitat von Seneca, der sagt, auf unterschiedlichste Art und Weise werden Leute gekreuzigt. Teils kopfüber, die römischen Soldaten machen sich auch einen Spaß daraus, die Leute wirklich zu erniedrigen, zu entstellen. Teils tötet man sie und hängt sie dann auch mehrfach oder pfählt sie sogar halb. Also es gibt wie alle Varianten. Von dem, was wir aber hier reden, ist, ich habe hier nochmals, greife nochmals auf unsere Kamera zurück, man ist ja an den Händen, an den Armen und an den Beinen am Kreuz befestigt und muss immer quasi aktiv sich hochdrücken an den Nägeln, an den Beinen und an den Händen, um Luft holen zu können, um atmen zu können, muss sich hochhieven, was enorm schmerzhaft ist.
Also wenn man unten hängt, dann ist es schwierig zu atmen.
Fällt das Atmen schwer, genau. Und dann drückt man sich hoch, um zu atmen und stirbt halt so langsam qualvoll einen Erstickungstod. Und wenn man natürlich will, dass das schneller zu Ende geht, bricht man beispielsweise die Beine, damit man sich nicht mehr richtig hochhieven kann. Das ist ja das, was sie bei Jesus machen wollen, aber dann nicht machen, weil sie sehen, dass er bereits verstorben ist.
Der war schon tot. Und deswegen sticht ihm dann der Römer die Lanze in die Seite und findet dann genau entsprechend, wie man auch auf dem Grabtuch von Turin das sieht, nicht nur einen roten Fleck, sondern es kommt im Evangelium Blut und Wasser heraus. Also eine weißlich transparente Flüssigkeit, die wir auch auf unserem Tuch finden. Und das Letzte noch vielleicht auch Interessante ist, dass dort, wo Blut ist, dort gibt es kein Abbild. Das heißt, die Verfärbung des Körperbildes. Das heißt, dass das Blut war zuerst im Tuch und dann erst entsteht das Bild und reagiert dann eben anders dort, wo Blut ist, als dort, wo kein Blut war.
Gut, um das Gesagte und diese fünf Punkte kurz noch zusammenzufassen. Erstens, das Bild kann nicht mit Farbe gemalt worden sein und wir wissen sonst nicht, wie das Bild hätte entstehen können. Zweitens, das Bild ist nicht durch Körpersäfte oder Gewürze oder Öle entstanden, wie man das anfangs vielleicht vermutet hatte. Drittens, das Bild ist nur etwa 2 bis 3 Mikrometer dünn, also etwa 20 Mal dünner als ein Haar, und entspricht einer Art Oxidation, also einer Vergilbung der Oberfläche, deren Ursache bis heute ungeklärt ist. Viertens, die Bildinformationen sind negativ und bieten dreidimensionale Informationen eines menschlichen Körpers, der mit modernen Verfahren in seinen Proportionen ziemlich gut und realistisch rekonstruiert werden kann. Mhm. Wie das jemand im 1. oder auch im 12. Jahrhundert hätte herstellen können, ist eigentlich unerklärbar. Und fünftens, die roten Flecken sind ziemlich sicher das Blut und die Körpersäfte eines zu Tode gefolterten Menschen, der alle Details der Hinrichtung Jesu erfüllt. Die Schlussfolgerung der Gruppe von Wissenschaftlern lautet denn auch so. Wir können vorerst zu dem Schluss kommen, dass das Bild auf dem Leichentuch die Abbildung eines echten Menschen darstellt, nämlich eines gegeißelten, gekreuzigten Mannes. Es ist nicht das Werk eines Künstlers.
Und trotzdem, das müssen wir auch noch anfügen, die Stimmen der Kritiker sind nicht verstummt. Beispielsweise Walter Macrone, den wir auch erwähnt haben, er war auch dabei bei diesem Sturge Research Team und hat den Schlussfolgerungen und ihren Ergebnissen nicht zugestimmt und blieb bei der These, dass es sich beim Tuch um eine mittelalterliche Fälschung handelt.
Genau. Macrone glaubte, dass ein Eisenoxid und Quecksilbersulfid, die man gefunden hat, Pigmente seien oder dass als Pigmente funktioniert hätten und Kollagen als Bindemittel verwendet worden sei. Er hat dann eben auch Zinnober, roter Farbstoff, in einigen Proben des Leichentuchs gefunden und argumentierte deshalb, dass das Körperbild auf dem Grabtuch als ein Resultat von einem Malprozess gewesen sei. Seine Argumente, das muss man aber sagen, beziehen sich nur auf die Stoffe jetzt. Sie erklären eben überhaupt nicht, wie das Bild und wie genau diese Bildinformation auf das Bild kam. Also das bleibt noch bei seinem Einwand bleibt es ungeklärt. Und dann gab es auch weitere Studien, die eben auch diese Pigmente festgestellt haben, aber dann zum Schluss kamen, dass die rote Färbung von den Blutflecken herkommt und nicht durch diese Pigmente verursacht sei. Und man konnte dann später auch nochmal wirklich exakt, also spezifischer nachweisen, dass das Blut ist in diesen Flecken. Obwohl, das war kürzlich, also 2020, wurde das bestätigt, dass es Blut ist. Aber da wurde auch gesagt, dass wenn man das heute untersucht, man eigentlich nicht wirklich definitiv feststellen kann, von was für einem Lebewesen dieses Blut ist. Also es könnte auch das Blut eines Tieres sein, aber es ist definitiv Blut und nicht Farbe, nicht gemalt.
Und trotzdem gab es andere und weitere Einwände, Theorien, wie dieses Bild hätte gemalt oder gemacht werden können. Gib uns doch mal einen Überblick, Oliver, über dieses Feld.
Ja, genau. Seit dem STIRP-Projekt gab es ganz viele Hypothesen, Erkläransätze, wie das Bild hätte entstehen können. Es gibt verschiedene, die auch versucht haben, das nachzustellen. Also Dr. Emily Craig, eine Forensikerin, und Randall Breeze, auch ein Forensiker, haben gemeinsam Kohlezeichnungen gemacht und die dann auf ein Leintuch übertragen. Und es gab auch später einen Chemieprofessor, Garlascelli, der Universität Pavia, der hat auch so ein Tuch über ein Relief gelegt und dann abgetupft mit verschiedenen Farben und Säurelösungen und dann genau diese Pigmente und Stoffe, die man gefunden hat, und haben zum Teil einigermaßen hinbekommen, dass man erkennt, dass das so ein ähnliches Bild ist wie das Grabtuch von Turin. Das Problem mit beiden ist natürlich, dass sie die Informationen, die man sieht, wiederum nicht erklären können. Also wir sind hier immer noch in diesem oberflächlichen Bereich von, wenn du das Bild schon mal hast, kannst du das versuchen, irgendwie wieder nachzustellen. Aber die spezifischen Bildeigenschaften und auch diese Oberflächlichkeit ist enorm schwierig, eigentlich bis heute unmöglich hinzubekommen.
Sehe ich das richtig, dass das jetzt doch irgendwie malbasierte oder künstlerische Versuche waren, um das Grabtuch zu erklären, die aber die spezifisch materialen Eigenschaften des Grabtuches nicht reproduzieren können?
Ja, genau. Ja.
Und gibt es keine anderen Erklärungsansätze?
Doch, natürlich schon. Aber wir wollten einfach nicht, dass die da umsonst irgendwie ihre Malprojekte gemacht hatten. Deswegen wurde hier auch erwähnt. Aber zugegebenermaßen wird es jetzt schon nochmal spannender. Es gibt nämlich mehrere Hypothesen, die darauf hinauslaufen, wir haben das schon mal kurz erwähnt, dass das Bild auf dem Tuch durch eine Form von Strahlung entstanden sei.
Also sag es nochmal genau, Strahlung.
Strahlung, genau. Im Rennen sind UV-Licht, Röntgen, Strahlen oder eine Form von elektrischer Entladung.
Das klingt jetzt wirklich, jetzt wird es abenteuerlich, Science Fiction.
Genau, ja. Aber diese Theorien, besonders wenn man davon ausgeht, dass etwas Menschenförmiges gestrahlt hat.
Also wie eine Statue oder ein Leichnam.
Ein Leichnam, der genauso wie er ist, ausstrahlt, das gäbe dann eben die Information, die man auf dem Bild hat. Der Vorteil ist, dass sie die negativen, die dreidimensionalen Informationen auf dem Bild erklären würden, anders als all diese malbasierten Erklärungsansätze.
Also diese genauen Abstände eigentlich zwischen dem Körper und dem Grabtuch, das bestrahlt wird.
Das ist so, genau das.
Und wir bewegen uns dann aber doch ein bisschen in einem Bereich, der über das naturwissenschaftlich Nachweisbare hinausgeht.
Das stimmt. Hier sind wir natürlich an den Rändern des naturwissenschaftlich Fassbaren. Aber man konnte mit UV-Strahlung, also mit Lichtstrahlen, zum Beispiel eine dem Grabtuch recht ähnliche Oberflächenverfärbung geben, also einem Stück Leinen, aber man hat natürlich keine Ahnung, wie das jemand im Mittelalter hätte machen sollen.
Und ich habe mal gehört, dass hier die Spekulationen noch wesentlich weitergehen. Also dass es die Energie von der Stärke der Sonnenstrahlen für eine Zeitdauer von einem Bruchteil eines Bruchteils einer Sekunde braucht, um genau einen solchen Abdruck zu bekommen.
Ja, das ist eine völlig verrückt. Mega-Explosion für einen Bruchteil einer Sekunde.
Also ich würde sagen, wenn wir nochmal zurückkehren, die Malversuche, bin ich einverstanden, finde ich nicht sehr überzeugend. Aber der Versuch, dann doch irgendwie zu überlegen, wie hätte sich jemand dieses Grabtuch im Mittelalter herstellen können oder herstellen, fälschen sollen, das fußt ja doch auf einem wichtigen wissenschaftlichen Befund, nämlich auf der Radiokarbon-Datierung, also auf der Bestimmung des Alters durch das Material.
Genau.
Und was es damit genau auf sich hat, darauf kommen wir im zweiten Teil zurück, wo wir auch die Argumente für die Datierung des Grabtuchs anschauen. Und dort gibt es wieder verblüffende Einsichten und spannende Kontroversen und das eine oder andere auch ungelüftete Rätsel natürlich. Bevor wir aber darauf etwas näher eingehen, ich habe gehört, es gibt noch ein zweites Tuch, also ein Schweißtuch, das aus Spanien kommt, das irgendwie zum Grabtuch passt.
Ja, genau. Ja, du hast recht, das gibt es, Nicolas, und das ist das Schweißtuch von Oviedo, das sogenannte Sudarion.
Viele Bibelkenner in unserem Publikum werden wahrscheinlich wissen, dass auch das Johannesevangelium von einem zweiten Schweißtuch berichtet, das auf Jesu Gesicht gelegt worden sei und dass die Jünger separat gefaltet neben den anderen Leinentücher vorfinden dann im Grab.
Genau. Und exakt so ein Tuch findet sich in Oviedo in Spanien. Es ist jetzt ein 84 x 53 cm großes Tuch, das und das ist verblüffender, als viele Leute jetzt denken werden, enorm spannend ist und aber in vielen Podcasts zum Thema Grabtuch und so weiter eben nicht so thematisiert wird, wie wir glauben, dass es thematisiert werden sollte.
Das ist natürlich nicht so. Bei Glaube und Gesellschaft im Gespräch folgen wir allen Hinweisen akribisch und wollen dem auf den Grund gehen und das Geheimnis des Grabtuchs lüften.
Genau so ist es, Niklas.
Und was ist jetzt genau auf diesem Oviedo-Tuch?
Kein Abbild. Aber man sieht verschiedene Blutflecken und, jetzt kommt's, schnallt euch an, seid ihr bereit, diese Blutflecken stimmen passgenau mit den Blutflecken auf dem Grabtuch von Turin überein.
Was?
Genau. Genau. Und diese Übereinstimmungen zwischen dem Grabtuch und dem Schweißtuch, zwischen dem Sindon und dem Sudarion im Fachjargon, sind natürlich absolut überraschend.
Okay, okay. Zwei Fragen. Einerseits können wir eine bildliche Darstellung haben, die diese Übereinstimmungen irgendwie darstellt. Und das Zweite, wie muss ich mir jetzt das vorstellen mit diesem Tuch und dem Grabtuch? Also das Grabtuch, das wir vorhin besprochen haben, das Grabtuch von Turin, das umfasst den ganzen Körper, richtig? Das ist das, wie wir das hier darstellen.
Ja.
Quasi der Leichnam wird ins Grab gelegt und das Tuch um ihn rumgelegt.
Ja. Ja, aber das Schweißtuch ist natürlich vorne dran schon. Das Schweißtuch ist relevant vor der Grablegung.
Was haben wir hier? Ein zweites
Tuch? Es gibt ein zweites Tuch, genau.
Das haben wir hier.
Die meisten Leute wissen das nicht. Es gibt zwei Theorien und die Voraussetzung ist, dass man das erstens nicht fortgeworfen hätte, weil da Blut drin ist von Jesus. Und man kennt das ja, also dass sozusagen in einer jüdischen Intuition Blutträger des Lebens der Person ist. Deswegen wird Blut auch mit einer gewissen Ehrfurcht behandelt. Es gibt die ganzen Reinheitsgesetze und so weiter, man soll Blut nicht essen, ist ein Thema. Das heißt, die Annahme muss sein, damit dieses Schweißtuch von Oviedo interessant wird, dass man ein Schweißtuch, das das Blut von Jesus aufgefangen hätte, nicht einfach wegwirft. Das ist die Voraussetzung. Dann ist es aber die Theorie, entweder das Grabtuch liegt, so wie du es vorhin dargestellt hast, das liegt da und man legt dann dieses Tuch obendrauf, einfach aus Respekt, weil da irgendwie schon Blutrückstände waren und so weiter und so fort.
Also wäre irgendwie so.
Nee, das Tuch muss gefaltet sein, weil ja auf dem großen Tuch ist das Bild und da drauf liegt dann ein zweites Tuch.
Okay.
Und dann kann man sich vorstellen, dass das Blut von unten, wenn der da richtig blutet, von unten nach oben hoch sickert und deswegen entsprechende Blutstellen auf dem Tuch sind, wie auf dem Grabtuch. Das ist aber eigentlich weniger plausibel. Man hat das jetzt rekonstruiert. Viel plausibler ist, und das baut auf forensischen und historischen Befunden auf, dass das Schweißtuch von Oviedo einem Menschen umgebunden wurde, der in aufrechter Position gestorben ist, der nach hinten zusammengebundene Haare hatte und mit den Wundmalen einer Dornenkrone versehen war. Also analog zum Grabtuch. Deshalb ist die These, dass man dem noch am Kreuz hängenden Jesus ein Schweißtuch oder das Schweißtuch von Oviedo, Fragezeichen, um den Kopf gehängt und angenäht, an den Haaren hinten zusammengenäht hätte. Und dann würden natürlich dieselben Wunden Jesu dieses Tuch prägen mit Blut, die dann später auch nochmal das Grabtuch prägen, weil es da ja sozusagen rausblutet und sich dann das einwirkt ins Tuch hinein.
Und es wäre so und dann hinten zusammengenäht oder umgekehrt von hinten und vorne zusammengenäht?
Nee, es wäre von vorne, hinten zusammengenommen und dann zusammengenäht und man findet auch die Nähte in diesem Tuch.
Okay.
Und es gab dann ein Forschungsprojekt, wo Leute das rekonstruiert haben, wo Leute sich da zur Verfügung gestellt haben und genau dieses Format von Tuch kann man jemandem so um den Kopf binden, dass es dann eigentlich zusammengeht und dann an den entsprechenden Stellen, die entsprechenden Blutstellen auf dem Tuch sich auch einstellen. Okay. Was spannend ist, das erklärt auch die Frisur auf dem Bild. Die Haare hängen ja an der Seite runter und gehen dann nach hinten. Und das hättest du genau, weil du die Haare zusammennimmst. Und das ist dann der Anknüpfungspunkt, wo du das Tuch rumbindest und dadurch gehen dann die Nähte, damit es zusammenhält. Und wenn man jetzt das macht, und das haben die dann auch nachgestellt, wenn du dann Schweiß und Körperflüssigkeiten, was du ja bei Jesus annehmen musst, wenn er durchgepeitscht war, voll Blut, voll Schweiß und so weiter, und dann auch noch dieser Staub, wenn das alles du in den Haaren hast und du die dann zusammenbindest und eine, zwei Stunden so lässt, bevor du den vom Kreuz runternimmst, dann verhärten sich die Haare und bleiben deswegen so etwas in Form. Auch wenn du dann wieder den auf den Rücken legst. Deswegen, eine Erklärung ist halt einfach, weil dieses Tuch sozusagen die Frisur in Form gebunden hat. Und das hätte man dann wieder abgenommen, wenn man ihn runternimmt vom Kreuz und dann vorsichtig natürlich ins Grab hineingelegt, weil man das nicht fortwerfen will mit dem Blut.
Das macht irgendwie Sinn, alles bis jetzt.
Ich fand's ziemlich mindblowing, weil ich noch nie davon gehört habe, dass man einem Gekreuzigten ein Tuch um den Kopf bindet. Mhm. Niklas, wie war das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese These zum ersten Mal gehört habe, fand ich das eher weird. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man so etwas macht. Aber lustigerweise, als Skeptiker war ich da trotzdem ein bisschen überrascht. Ich bin auf andere Spur auf etwas gestoßen. Ich habe nämlich bei Cicero über die Kreuzigung gelesen. Bei Cicero Pro Rabirio, eine Gerichtsrede. Im 15. Kapitel spricht er von Kreuzigungen, wie das abläuft. Und tatsächlich spricht er da auch vom Verhüllen des Hauptes, die Obductio Capitis, also dass das Haupt verbunden wird oder irgendwie verhüllt wird bei Gekreuzigten. Er schreibt leider nicht viel, viel mehr, aber tatsächlich ist es eine Quelle, eine antike Quelle aus dem 1. Jahrhundert, die davon spricht, dass quasi einem Verurteilten während oder vor der Strafe ein Tuch um den Kopf gehüllt wird, als irgendwie eine entehrende Praxis vielleicht. Und ich fand es dann doch noch interessant, weil es hat mich erinnert an die Stelle in Markus 14, als es heißt, sie verbanden Jesus die Augen und schlugen ihn und haben gesagt, jetzt sag doch mal, wer hat dich geschlagen, prophezei mal, wer hat dich geschlagen. Also es könnte theoretisch sein, dass das wirklich im Zusammenhang mit diesen ritualisierten Formen von Kreuzigungen und Hinrichtungen ein Teil war, dass man dem Verurteilten ein Tuch um den Kopf bindet und hüllt.
Mhm. Und Oliver, kannst du vielleicht noch etwas genauer über dieses zweite Schweißtuch sprechen oder über dieses Schweißtuch. Was für Blutflecken sieht man hier?
Ja,
genau. Das ist übrigens auch hier nochmal eine kurze Warnung. Wir sehen jetzt wieder die Bilder und es wäre auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das anzuschauen. Also geht doch auf YouTube oder schaut es euch auch sonst im Internet an. Man findet die Bilder.
Ja, genau. Also in der Mitte des Sudariums, des Schweißtuchs von Oviedo, sind Blutflecken, die man auf die Blutflecken über dem Mund und Nase im Grabtuch eigentlich mappen kann. Die passen dazu. Und die davon ausgehenden hellen Flecken sind dann über dem Bart und dem Nasenrücken bis hin zu Stirn verteilt. Und das stimmt proportional genau mit der Abbildung des Grabtuchs überein.
Und insgesamt sind hier die visuellen Übereinstimmungen sehr faszinierend. Also wir blenden hier die verschiedenen Teile des Sudariums und auch des Grabtuchs ein, die zueinander passen.
Genau. Und die Blutgruppe, wie könnte es anders sein, ist natürlich auch AB. Die Blutmischung, und jetzt kommt's, die man da findet, ist eben auch in einem Mischverhältnis wiederum von 6:1 Lungenödemflüssigkeit zu Blut. Das heißt, wahrscheinlich passt dieses Schweißtuch von Oviedo auch zu jemandem, der erstickt, einen Erstickungstod gestorben ist und dann sozusagen weiter geblutet hat. Links davon sind dann Einstichlöcher, mit denen das Tuch, wie bereits erwähnt, vermutlich an den Haaren festgenäht wurde. Besonders auffällig ist auch eine sehr hohe Konzentration von calciumhaltigem Staub, von Kalkstein, im Nasenbereich, der ebenfalls eben auch mit dem Grabtuch übereinstimmt. Also man hat beim Grabtuch auch eine Konzentration von diesem Kalkstein um die Nase Jesu gefunden und an den Füßen beim Grabtuch. Also wo er steht und dann fällt, ist ja die Story, er fällt aufs Gesicht, fällt mehrmals mit dem Kreuz. Und derselbe Kalkstein, diese Art von Kalkstein, findet sich, und jetzt kommt es wiederum, auf Golgatha. In der Nähe von Jerusalem findet man genau diese Form von Kalkstein, die auf dem Schweißtuch von Oviedo ist und auf dem Grabtuch von Turin.
Krass.
Ja, das sind Fakten, die ihr nicht gekannt habt vorher.
Also zusammenfassend, wir haben hier eine überraschende und eigentlich unerklärliche Übereinstimmung von Details, von Blutflecken, von Körperflüssigkeiten, von der Art des Todes und auch dieser Präsenz von Staub aus dem Kalvarienberg bei Jerusalem.
Genau. Und jetzt wird es eben nochmal richtig spannend. Es gibt nämlich schriftliche Quellen, die dieses Schweißtuch auf das Jahr 570 datieren, nach Christus. Es gibt eine Radiokarbon-Datierung, die verortet das so um das Jahr 700. Aber da hat das Labor selbst darauf hingewiesen, dass das Tuch starke Ölverunreinigungen hat und dass eigentlich diese Tests stark auch verfälscht sein könnten. Man hat es aber trotzdem gemacht. Aber auf jeden Fall, auch wenn es 700 oder 600 oder 570 nach Christus gewesen ist, ist dieses Tuch viel älter als die Datierung des Grabtuchs, die man aufs Hochmittelalter verortet hätte.
Also nochmal, also das
13. 14. Jahrhundert.
Das ja. kleine Tuch ist ausgewiesen älter als das große, als das genau. große zum Teil.
Ja. Und zwar mehrere hundert Jahre vorher. Das heißt, wir sind weit vor dem 13., 14. Jahrhundert. Und wenn man jetzt das nochmal nachvollzieht, das Sudarium hat natürlich seine eigene Geschichte, die jetzt den Rahmen hier sprengen würde. Aber es lohnt sich, dass wir uns die Fakten hier zu Gemüte führen. Wir haben ein Tuch, das erstens kein Abbild von Jesus drauf hat und insofern nicht direkt mit dem Grabtuch von Turin hätte in Verbindung gebracht werden können. Das zweitens 500 bis 700 Jahre früher datiert ist als diese Radiokarbon oder als die kritischste Darstellung, die sagt, das Grabtuch ist im Mittelalter gefälscht worden. Das heißt, das Oviedo-Tuch wurde 700 Jahre früher, ist früher entstanden als das Grabtuch nach dieser Datierung und hat aber in unerklärlicher Weise eine Übereinstimmung bis in die Details hinein von Blutflecken, von Materialität und so weiter mit dem Grabtuch von Turin. Und das kann man sich eigentlich nur schwierig erklären.
Und es macht es auch unplausibel eigentlich, dass man im Mittelalter das Grabtuch von Turin genau so gefälscht hätte, dass es dann auf dieses Schweißtuch von Oviedo gepasst hätte, correct. Was ja eben viel früher war.
Genau, genau so ist es. Und das bringt uns jetzt schließlich eben doch zur zweiten großen Frage. Nicht, wie ist dieses Bild entstanden, sondern wie datiert man dieses Tuch? Wie alt ist das und wie geben wir das an?
Also es führt uns zurück wieder zum großen Tuch, zum Grabtuch von Turin und die Frage nach dem Alter und der Datierung correct. Dieses Tuches.
Korrekt.
Und ob dieses große Grabtuch das Grabtuch von Jesus sein kann, kommt natürlich darauf an, wie alt es ist. Also über das Alter des Grabtuchs wurde in der Forschung heiß und viel diskutiert. Zuerst werden wir uns die historischen Quellen anschauen und erst dann werden wir die Radiokarbon-Datierung anschauen und uns mit den Gründen vertraut machen, weshalb eben gesagt wird, dass es ins Mittelalter datiert wird und diese auch hinterfragen. Und genau und in dem Sinne schauen wir uns an, welche Hinweise es für eine mögliche Authentizität des Tuches gibt.
Genau. Und wir beginnen mit den historischen Fakten, bevor wir dann nochmal zur Radiokarbon-Datierung zurückkommen. Was wissen wir über die Geschichte, über den Verbleib dieses Tuchs in der Geschichte? Faszinierenderweise kommt das Tuch erst mit dem Tod des letzten italienischen Königs, Umberto II., 1983 in den Besitz der katholischen Kirche. Also erst Ende des 20. Jahrhunderts. Vorher war es im Privatbesitz des Hauses von Savoyen, das ist ein französisch-italienisches Geschlecht, Nordwestitalien, das es etwa seit dem Jahr 1000 gibt, da hat man Quellen davon. Seine Blütezeit hat es vor der Französischen Revolution und damals hat es sich erstreckt von Genf in der Schweiz bis ans Meer nach Nizza und dann östlich sozusagen bis vor Milano. Also ein ziemlich großes Stück Land. Und die Savoyer besaßen dieses Tuch und stellten es von Zeit zu Zeit aus. Da gab es Pilgerfahrten, die dahin gingen über die Jahrhunderte hinweg und es wurde für zeremonielle Zwecke immer wieder mal nach vorne geholt und präsentiert. Zuerst war es in der Residenz der Savoyer in Chambéry in Frankreich aufbewahrt, wurde dann, also und zwar 1471, da hat man es. Es überlebte dort dann auch eben diesen Brand, das Feuer von 1532. Da wurde die ganze Schlosskapelle vollständig niedergebrannt am 1532. Von da stammen auch diese Brand- und Löschflecken. Die sind aus dieser Zeit. Die Schäden wurden dann von Nonnen zwei Jahre später mit Flicken vernäht. Und erst 1578, ein paar Jahrzehnte später, kam das Tuch nach Turin, wo es bis heute verwahrt wird. Das Original wird jetzt nur noch sehr selten natürlich herausgenommen, weil man Angst hat vor Vandalismus oder einfach weiterer Zersetzung des Materials.
Jetzt reden wir aber eigentlich vom Spätmittelalter, wir reden vom 16. Jahrhundert. Was war davor? Also was wissen wir über die Zeit vor dem 16. Jahrhundert?
Ja. Die offizielle Geschichte geht so, bevor das Tuch in den Besitz der Savoyer kam, gehörte es einem französischen Ritter mit Namen Geoffroy de Charny, der in der Schlacht von Poitiers 1356 gegen die Engländer umkam. Dadurch kam es dann in den Besitz seiner Frau, Jeanne de Vergy. Und ab diesem Moment können wir die Geschichte des Aufenthaltsortes des Tuches rekonstruieren.
Es gibt übrigens auch eine sehr, sehr gute Website, die die Eckdaten des Tuchs ziemlich detailliert und gut nachzeichnet. Das ist unter www.shroud.com und dort sind eben alle Eckdaten übersichtlich gesammelt, also wer das gerne nachschauen möchte.
Genau. Zusammengefasst, König Johann II. Von Frankreich, Jean le Bon, der Gute, hatte in Lirey eine Kirche bauen lassen, extra für dieses Grabtuch. Und es wurde dann 1357 zum ersten Mal dort ausgestellt. Das wissen wir, weil wir eine Pilgermedaille haben aus dieser Zeit. Wir blenden da gerade ein Bild ein, wo man die sieht, Vorder- und Rückseite.
Krass, sind die Ähnlichkeiten, sind erstaunlich. Also wir sehen ein Bild des ganzen Bildes, des ganzen Tuches eigentlich mit Vorder- und Rückseite.
Genau.
Sehe ich das richtig?
Ja. Das heißt, die haben ein Bild des Grabtuchs auf diese Pilgermedaille gemünzt sozusagen. Und die konnte man dann wahrscheinlich mitnehmen, wenn man da am Pilgerort war. Und das Motiv ist natürlich höchst ungewöhnlich, diese Vorder- und Rückseite wie aufgeklappt auf so einem devotionalen Gegenstand. Das heißt, es ist natürlich sehr plausibel, dass das Grabtuch ist und damit eigentlich der früheste Ankerpunkt historisch eben im 14. Jahrhundert. Interessant ist auch, dass dieses Bild auf der Pilgermedaille mehr Details enthält als das heutige Grabtuch, weil es ja damals noch nicht beschädigt war. Das heißt, man sieht beide Schultern ganz und man sieht die ganzen Arme und eben der rechte Arm erscheint etwas länger als der linke, genauso wie wir es auf dem Grabtuch haben. Und das deckt sich auch mit der Körperhaltung auf dem Tuch. Und beide diese Details sind aber heute beim Tuch nicht mehr zu sehen. Und das bringt uns sozusagen an den Anfang dessen, was wir festnageln können, sage ich mal. Vorher haben wir keine handgreiflichen Beweise für das Tuch, höchstens literarische. Jetzt, wenn man sich um eine mittelalterliche Fälschung, ein liturgisches Kunstwerk handelt, für diese Kirche, ich finde eben eigentlich Fälschung die falsche Bezeichnung. Es wäre ja wie ein devotionales Bild, es wäre dann wie eine Art Ikone gewesen. Aber wenn es im 14. Jahrhundert gemalt worden wäre, dann wäre das der Ursprung. Dann hätte Jean Le Bon das in Auftrag gegeben für die Kirche in Lirey im 14. Jahrhundert.
Wir reden jetzt wieder vom 14. Jahrhundert, aber was wissen wir von der Zeit davor? Wissen wir, wie dieser Ritter Geoffroy de Charny in den Besitz dieses Tuches gekommen sein könnte?
Ja, und ganz grundsätzlich eben diese Lücke zwischen Hochmittelalter und dem ersten Jahrhundert. Gibt es da Theorien, wie man die irgendwie schließen kann?
Ja, also gibt es viele Theorien. Es gibt natürlich weniger Handgreifliches. Es gibt einen Historiker, Ian Wilson, der versucht, die Geschichte des Grabtuchs weiter zurückzuverfolgen und hat sich dann auch getraut, grobe Linien zu malen, große Theorien rauszuhauen, wie das hätte sein können. Ich würde sagen, er ist eher ein Shroudhead, als nicht. Er hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel The Blood and the Shroud, New Evidence that the World's Most Sacred Relic is Real. Das heißt, sicher eher im zuversichtlichen Bereich. Aber die Infos sind interessant und die lohnen sich zu rekapitulieren, auch wenn man das am Ende dann nicht plausibel findet. Er versucht, das Tuch bis in die Antike zurückzuverfolgen und seine steile These ist, dass das Tuch von Turin das Abgarbild von Edessa sein könnte.
Das Abgar-Bild, darüber haben wir tatsächlich schon, also steht im Zusammenhang mit der Abgar-Legende und darüber haben wir bereits eine Podcast-Folge veröffentlicht und zwar mit Gregor Emmenegger. Das war die Folge Nummer 177 für diejenigen, die das nachschauen wollen. Und dabei geht es um einen legendarischen Briefverkehr zwischen dem König Abgar, dem Fünften und Jesus, in welchem der erkrankte König Jesus darum bittet, vorbeizukommen und ihn eben zu heilen. Jesus hat dann keine Zeit, selbst hinzugehen und schickt einen freundlichen Brief.
Genau. Und in späteren Fassungen wird dann Abgar nicht nur dieser Brief überbracht, sondern eben auch ein Bild von Jesus überliefert, das dann in Edessa gelagert wurde und von dort dann verloren ging, wieder gefunden wurde und so weiter und nach Konstantinopel kam schlussendlich. Die orthodoxe Tradition sieht in diesem Edessa-Bild ein sogenanntes Acheropoieton, also ein nicht von Menschenhand gemachtes Bild. Das ist eine ganze Tradition, die dann entsteht. Das sind Ikonen, die kein Mensch gemalt hat, sondern die übernatürlich entstanden sind, wenn man so will. Und dieses Bild, dieses Jesus-Bild von Edessa, kam dann später nach Konstantinopel und verschwand aber während der Plünderung der Stadt 1204 im vierten Kreuzzug. Als eben die Kreuzritter da nicht ins gelobte Land gingen, sondern einen Abstecher nach Konstantinopel gemacht hatte. Fragliche Episode in der Kirchengeschichte natürlich. Aber von da sei dann das Tuch mit diesen Kreuzrittern wieder in den Westen gelangt. Das heißt, die These von Wilson ist, dass die Ikone oder eben dieses Edessa-Bild das Grabtuch von Turin gewesen sei. Halt so gefaltet, dass man vor allem das Gesicht sieht.
Genau, und aber gleichzeitig wird das von vielen Historikern auch angezweifelt, diese These, gerade wegen der unterschiedlichen Ikonografie, der Frage, weil Grabtuch ist ja ein Bild vom ganzen Körper. Ja. Und beim Abgar-Bild geht es eigentlich nur um den Kopf von Jesus. Averill Cameron oder unser Gregor Emmenegger sind gegenüber der These Wilsons, wenn ich das richtig verstehe, sehr, sehr skeptisch.
Genau. Tatsächlich berichtet aber ein französischer Ritter und Chronist, Robert de Clary, der in der Belagerung von Konstantinopel mitgekämpft hatte, von einem Leinentuch und von einer Kirche, Zitat aus seinem Tagebuch, in der sich ein Sidoines befand. Das ist natürlich altes Französisch und klingt hier sehr ähnlich wie eben dem Syndon, also wie dem Tuch, ein Tuch befand, in dem unser Herr eingewickelt worden war, das sich jeden Freitag aufrichtete, sodass man die Gestalt unseres Herrn darauf sehen konnte und niemand, weder Grieche noch Franzose, wusste je, was aus diesem Sidoines wurde, als die Stadt eingenommen wurde. Passend dazu, jetzt kommt's, ist eine nur noch als Abschrift erhaltene Notiz aus dem Jahre 1205. Wir haben nur noch die Abschrift, das Original hatten wir auch, aber es wurde durch eine US-Bombardierung 1943 zerstört. Aber es ist eine Notiz, eine Beschwerde an Papst Innozenz oder bei Papst Innozenz III. Über die Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, verfasst von Theodoros Angelos Komnenos, einem Verwandten des letzten byzantinischen Kaisers. Also, diese Belagerung, die vorhin beschrieben wurde, dieses Sidoines, aus Konstantinopel reklamiert jemand beim Papst und schreibt dort, unter falschem Vorwand, das Heilige Land zu befreien, verwüstete im Monat April des vergangenen Jahres das Heer der Kreuzritter die Stadt Konstantins. Beim Aufteilen der Beute erhielten die Venezianer die Gold-, Silber- und Elfenbeinschätze, die Gallier, also die Franken, die Franzosen, die heiligen Reliquien, deren Allerheiligste das Tuch ist, in das unser Herr Jesus Christus nach seinem Tod und vor seiner Auferstehung gewickelt wurde. Wir wissen, dass diese heiligen Gegenstände in Venedig, Gallien und an anderen Orten der Plünderer aufbewahrt werden, das heilige Tuch aber wird in Athen verwahrt. Das heißt, ein zweiter Hinweis darauf, dass in Konstantinopel so ein Tuch, ein Leichentuch des Herrn war, das da geraubt wurde. Ein weiteres Indiz, das in die Nähe gehört, ist der Codex Pray. Ist eine Sammlung von hochmittelalterlichen Manuskripten aus dem 12. Jahrhundert. Der enthält eine Darstellung der Grablegung Christi, die einfach ziemlich viele Ähnlichkeiten mit dem Grabtuch aufweist. Und es gibt Leute, die sagen, man sieht auf diesem Bild, dass da jemand das Grabtuch gekannt hat und dann die Begräbnisszene so inszeniert hat, wie man sie dann auf dem Grabtuch findet. Also wenn man sieht, wie der Körper da liegt von Christus, weil wir blenden das Bild natürlich wieder ein, die Daumen, die sozusagen nicht sichtbar sind, weil die sozusagen, wenn man sich vorstellt, dass es verkrampft, sozusagen der Daumen rein unter die vier Finger genommen wird und deswegen sieht man nur jeweils die vier Finger dieser Hände, was dann natürlich im Rigor Mortis, also was sich dann verfestigt, wenn der Leichnam effektiv länger tot wird und sich verhärtet. Also all diese Übereinstimmungen hat man. Aber auch dieser Codex Pray ist aus dem 12. Jahrhundert. Das heißt, und nicht aus dem 14. Jahrhundert.
Okay. Also, das heißt, ganz klar, also wir haben ein paar Indizien, aber so ganz klar ist die Rekonstruktion des Verbleibs des Tuches von der Antike oder vom 1. Jahrhundert bis ins 14. Jahrhundert nicht.
Es ist nicht ganz klar, aber es gibt schon auch also spannende Indizien mit dem, was wir jetzt gehört haben. Eben die mögliche Linie über Edessa nach Konstantinopel und dann durch den 4. Kreuzzug wieder zurück nach Frankreich, wo wir es dann im 14. Jahrhundert tatsächlich vielleicht hätten.
Okay, aber sagen wir, so richtig den Pfahl einschlagen können wir im 14. Jahrhundert. Ab da ist es unzweifelhaft bei diesem französischen Ritter. Und davor können wir sagen, gibt es so einzelne Indizien von Tüchern, von einem Tuch, die man irgendwie verbinden könnte. Aber jetzt für das Alter, um das Alter des Tuches zu bestimmen, wäre ja gerade eine andere Methode angebracht.
Genau, wenn man es nur so mit diesen historischen Quellen anschaut, dann stimmt das. Es gibt aber auch andere Indizien noch, die auf das Alter einerseits, aber auch auf den zurückgelegten Weg verweisen. Oliver, erzähl uns doch was von Pollenbeständen, von veränderten Christusdarstellungen und von byzantinischen Goldmünzen.
Genau. Dazu kommt natürlich noch das besagte Schweißtuch von Oviedo mit diesen Übereinstimmungen. Das wäre ein weiteres Indiz. Das geht ja auch vor die Zeit des Hochmittelalters zurück. Das zweite ist eben Max Frey, war auch Mitglied des STIRP-Teams und ist ein Schweizer Kriminologe. Ist schön, auch jemand aus der Schweiz im Studio zu haben.
Also neben uns natürlich.
Neben uns natürlich, genau. Der Max Frey untersuchte die Pollen auf dem Tuch, die er identifiziert als ganz viele Pflanzen und viele von denen aus dem östlichen Mittelmeerraum. Spezifisch wachsen diese Pflanzen und Pollen in Palästina. Er hat über 50 Pflanzenarten identifiziert und ein Großteil ist eben in Palästina. Nicht alle, einige von denen sind auch in Frankreich. Aber es gibt viele, die in Palästina wachsen, aber nicht in Italien oder Frankreich, wo das Tuch am Ende ist. Sodass es plausibel ist anzunehmen, dass es vorher in Palästina war und diese palästinensischen oder exklusiv palästinensischen Pflanzen aufgenommen hat und dann später nach Frankreich oder Spanien kam, wo wir Italien kam, wo wir es eben hatten. Also, zwei dieser Pflanzen wachsen noch heute an der Klagemauer in Jerusalem.
Oh, wow.
Ja. Das spricht natürlich zusätzlich für eine Herkunft des Tuches aus Jerusalem, wenn man jetzt diese Pollenbestände sich anschaut.
Und gleichzeitig, also wie bei allen Dingen, die wir da diskutieren, gibt es wieder kritische Stimmen, die sagen, ja, so leicht ist das nicht. Aber da muss man, glaube ich, schon sagen, auch spätere, aktuellere Untersuchungen nach Max Frey sagen doch, es gibt mögliche Indizien für eine Herkunft dieser Pollen aus Palästina.
Genau. Die letzte, die ich gesehen habe, stammt aus 2015. Also schon im Bereich von dem, was moderne Wissenschaft erarbeiten kann. Eine weitere These neben den Pollen ist jetzt eben diese Christusdarstellungen, besonders auf Ikonen oder Christusbildern, die alle eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, die nicht selbstverständlich ist. Warum sind die so kohärent? Und da gibt es eben die These, dass die alle ein gemeinsames Vorbild haben. Und das ist die These, die auch eben diese Breite Ian Wilson schon mal vertreten hat, aber auch andere, die sich mit der Ikonografie beschäftigt haben. Nämlich die These, dass das die Abbildung des Grabtuchs die Christusdarstellung nachhaltig prägt und dann auch, dass das Grabtuch auf seiner Reise von Jerusalem über die Türkei nach Konstantinopel in den Westen die Ikonografie, also die Art, wie man Christus darstellt, prägte. Eben dieser nicht zu lange Bart mit dem Schnauz, ein schmales Gesicht, zusammengebundene Haare, die dann oben einen Scheitel andeuten. So stellen eben die früheren Christus-Ikonen schon, also zum Beispiel die Sinai-Ikone, die berühmteste eigentlich, stellt ihn ja so dar. Und dieses Motiv prägt sich dann sozusagen weiter bis in den Westen hinein.
Aber könnte man es nicht gerade auch umgekehrt auslegen? Also wenn angenommen, das Grabtuch ist eine mittelalterliche Fälschung, anstatt anzunehmen, das Grabtuch hat die Ikonografie geprägt, könnte man auch sagen, im Mittelalter wurde das Grabtuch so gefälscht, wie die Ikonografie von Jesus ist. Also, dass der Kausalzusammenhang einfach umgekehrt
ist. Das kann sein, ja. Ja, und also, wenn man so will, ja, wenn es keine anderen Indizien geben, wäre das eine Argumentation. Man müsste sowieso jetzt nachforschen, wie das genau ging, ob und wie sich die Ikonografie verändert hat und so, das können wir natürlich jetzt hier nicht leisten. Aber es ist ein spannender Gedanke oder ein spannendes Motiv zu sehen, wie sich die Christusdarstellung einfach kohärent entwickelt.
Und ein anderes spannendes Motiv sind eben diese Goldmünzen aus Byzanz. Kannst du uns die mal zeigen?
Genau, wir haben hier ein Bild von einem byzantinischen Solidus. Giulio Fanti hat 2022 ein Buch mit dem Titel veröffentlicht, Byzantine Coins Influenced by the Shroud of Christ. Byzantinische Münzen, die durch das Grabtuch oder das Grabtuch von Christus beeinflusst wurden und untersucht eben genau den Einfluss der Ikonografie des Grabtuches auf byzantinische Goldmünzen aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Seine These ist, dass die ab 692 bis 1204 der Plünderung Konstantinopels geprägten Münzen vom Grabtuch inspiriert waren. Und zwar, weil dieses Grabtuch in jener Zeit ja eben in Konstantinopel gewesen sei. Und wenn man diese Münzen sich anschaut und das vergleicht mit dem Bild auf dem Grabtuch, besonders mit dem Negativ, dann sieht man doch eine gewisse Ähnlichkeit von diesem Christus und dem Christus auf dem oder der Figur auf dem Grabtuch von Turin.
Ich finde, das sind alles extrem faszinierende Beobachtungen und die liefern ja auch Indizien dafür, dass es dieses Tuch bereits vor unserem französischen Ritter im Geoffroy de Charny gegeben hat oder gegeben haben könnte. Ja. Und gleichzeitig stimmt es schon, also ganz stichhaltig sind ja diese Belege auch nicht, sodass man diese Reiseroute des Tuches vom Jerusalem des ersten Jahrhunderts dann eben nach Frankreich komplett rekonstruieren könnte. Also es hat schon auch was Spekulatives. Genau.
Ja. Und es gäbe gleichzeitig auch ausreichend Motive, warum man einen so prominenten Gegenstand religiöser Verehrung fälschen oder fabrizieren möchte. Einerseits als Devotionalie, um es zu verehren, vielleicht sagen wir jetzt mal ein bisschen gemein gesagt, vielleicht auch aus ökonomischen Interessen, weil das natürlich Aufsehen erregt, wenn man so ein Tuch hätte. Und das würde ja, die Evangelienberichte, die von diesem Tuch berichten, würden ja einen Steilpass liefern, warum man so ein Tuch oder gerade diesen Gegenstand fälscht, weil er ja auch in den Evangelien erwähnt wird. Mhm. Und ich glaube, wir kommen nicht darum rum. Wir müssen diese naturwissenschaftliche Bombe jetzt mal angehen oder platzen lassen. Die Datierung mit der C14-Methode, mit der Radiokarbon-Messmethode, die das Tuch ins 13., 14. Jahrhundert datiert hat.
Genau. Mit dieser Methode wurde das Grabtuch 1988 untersucht. Dem Tuch wurde in der unteren linken Ecke ein kleines Sample auf 10 bis 70 mm zusammengestutzt entnommen. Das wurde unabhängig voneinander in drei Laboren in Oxford, Zürich und Arizona getestet und es erhielt je 50 mg Material. Mit dieser Radiokarbon-Methode, die den Zerfall von Kohlenstoff-C14-Molekülen misst, versuchte man dann, das Alter des Materials, des Gewebes des Tuches zu bestimmen. Organisches Material nimmt ja während seines Lebens ständig Kohlenstoff auf, solange man noch lebt, und nach dem Tod stoppt dieser Prozess und der Zerfall beginnt. Und das heißt, man kann dann messen, je weniger C14 in etwas vorhanden ist, das vorher lebendig war, desto älter ist das Material. Und diese Tests kamen zu einem scheinbar eindeutigen Ergebnis. Das untersuchte Stück stamme mit 95%iger Sicherheit aus dem Mittelalter, aus der Zeit zwischen 1260 und 1390, mit einer Abweichung von plus minus 10 Jahren.
Und warum genau hat sich damit der Fall nicht eigentlich erledigt?
weil das Ergebnis und der Ablauf der Untersuchungen kritisch diskutiert wurden. Und zwar schon vorher, aber dann besonders ab 2005 hat Ray Rogers, der auch Chemiker und Teil von STIRP gewesen ist von Anfang an, zunehmend Zweifel an den Ergebnissen der Radiokarbondatierung von 1988 geäußert.
Und also was sind da die Gründe, wieso diese Datierung nicht stimmen sollte? Ist das jetzt Wunschdenken von den Befürwortern der Echtheit des Tuches oder gab es echte Verfahrensfehler, die darauf hindeuten, diese Datierung könnte tatsächlich fehlerhaft sein?
Genau, also die Motive können wir natürlich nicht konstruieren, aber es gibt schon relevante Kritikpunkte, die wir jetzt zusammengestellt haben, die man an diesen Ergebnissen schon äußern kann. Das erste ist, der Probeentnahmeprozess wurde nicht vollständig dokumentiert. Also kurz nach der Veröffentlichung des Hauptartikels zur Datierung des Turiner Grabtuchs wurden eigentlich Bedenken geäußert über dieses Probeentnahmeverfahren. Also ursprünglich wollte man auch von verschiedenen Orten Samples nehmen, hat dann nur von einem Ort Samples genommen und es sollte auch in 7 Laboren ausgewertet werden, aber es waren dann am Ende nur 3. Und das Ganze sollte während des ganzen Prozesses videodokumentiert werden, damit man es nachvollziehen kann. Und der entscheidende Schritt aber, bei dem die Proben in die Folie eingewickelt und in die Behälter eingelegt wurden, der wurde tatsächlich nicht auf Video aufgezeichnet. Und das weicht eigentlich vom vereinbarten Protokoll ab und wurde dann einfach mal schon grundsätzlich kritisiert. Auch wenn man, also, das ist einfach ein Verfahrensfehler, den man kritisch bemängeln kann und darf. Das zweite ist dann eben aber gewichtiger, die Probeentnahme, und zwar die einzige, die man hat, stammt von einer reparierten Stelle oder mindestens von einer abgenützten Stelle. Man sieht das an den Rändern des Tuches, dass es da dunkler wird, abgenützt, und man hat eigentlich vom Rand das genommen und nicht, sage ich mal, vom Herzstück. Hat auch einen guten Grund, weil es natürlich eine zerstörerische Methode ist. Also das Sample, das man nimmt, ist dann weg und da wollte man jetzt nicht aus der Mitte des Gesichts von Jesus ein Stück rausschneiden. Aber das gibt ein Problem mit diesen Rändern, dass es sich eben um eine reparierte Stelle handeln könnte, die man vielleicht eben im Hochmittelalter nachgebessert hätte.
Ist das wirklich plausibel? Also
naja, also wenn man jetzt zum Beispiel diesem Bericht von Konstantinopel glaubt, dass das Tuch regelmäßig hochgehoben wurde, um es zu präsentieren, damit man das Angesicht sieht, dann ist es schon plausibel, dass da die ganze Zeit jemand dran anfasst und dass sich so ein Tuch dann mit der Zeit auch mindestens die Ecken sich abnutzen. Es gibt keine sichtbaren Anzeichen, dass man das Tuch direkt in der Webung nachgebessert hätte. Das war so eine Theorie, eine Kritiklinie lief so, da hätte man sozusagen nachgewoben und neue Materialien am Rand wieder eingewoben. Das setzt voraus, dass es so eine sogenannte Invisible Weaving-Technik gibt, also dass man, und faktisch gibt es das nicht. Also man wüsste im Moment nicht, wie die das gemacht hätten, dass man ein Tuch, das sozusagen ein Loch hat. Also man sieht, wie sie sonst geflickt haben, einfach ein Patch drüber genäht, das schon, aber dass man das Tuch, die Fasern selber ineinander hineinweben könnte, das war sehr unplausibel. Hat auch eine Schweizer Textilexpertin und Restauratorin 2002 nochmal nachgeprüft. Die hat Unterhaltsarbeiten am Tuch getätigt, Mechthild Fluri-Lemberg. Und die berichtete von keinen sichtbaren Reparaturen im Tuch selbst. Trotzdem sind aber schon von bloßem Auge die sichtbaren Verdreckungen am Tuchrand natürlich problematisch. Und das hat auch sie selbst in ihrem Bericht geschrieben. Der dritte Mangel, die dritte Kritik ist, sind statistische Auffälligkeiten zwischen den Befunden aus den Laboren und dann das sehr komische Verhalten des British Museum, das die Original-Samples dann, die Rohdaten, verwahrt hat. Die drei Labore lieferten keine identischen Ergebnisse, ist aber nie so. Also die Streuung der Daten aber insgesamt war dann doch größer als erwartet, finden diese Kritiker. Und es wird dann teils kritisiert oder wurde kritisiert, dass einige wissenschaftliche Standards beim Verfahren nicht eingehalten wurden. Diese Stimmen insgesamt plädieren einfach dafür, dass man jetzt das nochmal ausführt, nochmal sauber mit C14-Methode das Tuch auf sein Alter hin untersucht. Jetzt gibt es aber dann, und jetzt wird es richtig spannend, handfestere Gründe anzunehmen, dass die Radiokarbon-Datierung, dass die Probe, die man dafür eingesetzt hat, chemisch nicht repräsentativ ist für das restliche Grabtuch. Ray Rogers eben hat die Proben untersucht und kam zum Ergebnis, dass sich das Material der Proben deutlich vom restlichen Gewebe des Grabtuchs unterscheidet. Er hat sogar noch andere Stoffe gefunden, als auf dem Hauptteil des Tuches sind und die dort nicht vorkommen. Deswegen hat schon er geschlossen, dass die Radiokarbon-Datierung schlicht nicht repräsentativ sei für das Tuch.
Und wo ist jetzt das British Museum hier? Kommt das ins Spiel?
Das British Museum hat für 29 Jahre lang die Daten, das heißt die Rohdaten der Radiokarbon-Datierung, nicht veröffentlicht. Das wurde erst 2017, also vor etwas mehr als 10 Jahren, weniger als 10 Jahren, durch einen französischen Anwalt mehr oder weniger mit so einem Freedom Information Act, mit einem großen Verfahren herausgepresst, dass man diese Rohdaten frei bekommen hat.
Und was dabei herausgekommen ist, ist ziemlich schockierend.
Schockierend, Nikolas, ist wahrscheinlich noch untertrieben. Man hat nämlich Baumwolle in den Proben gefunden. Baumwolle, die sonst natürlich in einem Leinentuch nicht vorhanden sind. Und das heißt, dass man damit eigentlich die Radiokarbon-Datierung schon aushebeln kann.
Okay, das ist schon ein starkes Indiz.
Ja, und es ist auch noch nicht alles. Es gibt nämlich eine neue Möglichkeit, das Tuch zu datieren, die sogenannte kristalline Spektroskopie. Auf Englisch klingt das noch viel cooler. Da heißt es Wide Angle X-Ray Scattering, WAX.
Das ist genau. Wirklich ziemlich episch.
Ja, und es ist auch genauso aufregend, wie es klingt. 2022 hat nämlich ein italienisches Forschungsteam um Liberato De Caro das Tuch mittels kristalliner Spektroskopie untersucht, um das Alter des Tuches zu bestimmen.
Und das ist, ich meine, das Verfahren ist jetzt wahrscheinlich den wenigsten Leuten bekannt, wie das genau funktioniert. Aber was es macht, ist, dass die Nanostruktur der Pflanzenfasern, der Zellulose im Leinen mittels Röntgenstrahlung untersucht wird.
Vielen Dank für diese sehr einfache Erklärung.
Nein, aber ich meine, das, was man dann sieht, ist, also wenn man diese Struktur untersucht, kann man anhand von den Brüchen in diesem Material auf das Alter des Materials schließen. Dass quasi durch die Zeit oder durch die Alterung, den Alterungsprozess von Materialien, dass das irgendwie spröder wird und diese Struktur aufbricht.
Korrekt. Und das Resultat ist natürlich eine Datierung ins erste Jahrhundert. Man kann nämlich diese Resultate dann, eben wie alt ist dieses Tuch, vergleichen oder man kann die Brüchigkeit des Materials, des Tuches, dieser Strukturen vergleichen mit den Informationen von anderen Tüchern, die man ja hat. Wir haben ja ganz am Anfang erwähnt, es gibt Grabtücher aus Masada aus dem 1. Jahrhundert, die wir haben. Und tatsächlich findet man die größte Übereinstimmung von unserem Grabtuch von Turin mit einem Tuch, das wir aus der Belagerung von Masada um das Jahr 70 herum haben.
Okay. Also ich finde es richtig interessant und auch spannend, dass man noch eine weitere Methode neben der C14-Methode hat. Aber ich würde hier sagen, das Problem ist, dass das eher eine experimentelle und ich glaube auch teils eher umstrittene Methode ist, für die es noch keinen etablierten Standard gibt. Also die Alterung dieser Struktur hängt enorm ab von Temperatur, Feuchtigkeit, Lagerbedingungen des Tuches. Aber genau. Interessantes Indiz.
Genau, und das Spannende ist aber jetzt auch hier, wenn man das, genau weil man das ja weiß, dass wenn du diese Form von Alterung in nur 700 Jahren hättest hinbekommen wollen, also wenn das Grabtuch im Hochmittelalter wäre gefälscht worden, dann müsstest du ein Leinentuch für diese 700 Jahre mehr oder weniger in die Sahara legen, in die höchste Temperatur und vollste Sonnenbestrahlung, die du auf unserer lieben Erde bekommen kannst, um diese Form von Alterung hinzubekommen. Das heißt, es ist schon ein interessantes Faktum, dass das Alter des Tuches am ehesten zusammenpasst mit einem Tuch, das eben 2000 Jahre alt ist und nicht 700 Jahre.
Das ist wie faszinierend. Und gleichzeitig ist es auch jetzt für mich, ist es jetzt nicht einfach ein schlagender Beweis. Aber ich würde schon sagen, also diese ganzen saloppen Argumente von das Grabtuch von Turin, wir wissen sowieso, das ist eine Fälschung aus dem Hochmittelalter. Ich glaube, hier wird klar, nein, es gibt tatsächlich Argumente, die dagegen sprechen und die man auch ernst nehmen kann und darf.
Ja.
Und irgendwie trotzdem, wenn man das so sagen darf, zu einem klaren Bild setzt es sich noch nicht zusammen. Das Tuch bleibt ein Rätsel, aber... Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem Tuch?
Also zusammengefasst können wir uns erstens die Herkunft dieses Bildes auf dem Tuch nicht erklären. die dreidimensionale Information des Körpers, die sich eben negativ auf die hauchdünne oberste Schicht des Tuches legt, ist bis heute unerklärlich. Und zweitens, die Übereinstimmungen mit den Berichten in den Evangelien sind verblüffend.
Drittens, Versuche, es zu kopieren, sind gescheitert, können wir sagen. Die naturwissenschaftlichen Erklärungsansätze, besonders auch die Radiokarbondatierung, sind gescheitert, müssten teils wiederholt werden. Man müsste das eigentlich nochmals seriös machen. Die katholische Kirche ist aber im Moment nicht bereit, weitere Stücke des Tuchs zu opfern für eine solche Datierung mit der C14-Methode oder für ähnliche Experimente.
Ja, wir kommen nachher gleich nochmal zurück darauf, warum.
Viertens, es gibt starke Hinweise auf eine Datierung im ersten Jahrhundert mit dieser X-Ray, also mit dieser Röntgenstrahlung-Untersuchung.
Fest steht, das Grabtuch von Turin ist auf jeden Fall einzigartig.
Okay, ja.
Es ist zu Recht das am meisten untersuchte Objekt der Welt, der Geschichte. Und mit diesem Grabtuch haben wir ein faszinierendes Geheimnis vor unseren Augen. Sogar wenn dieses Tuch oder das Abbild, das darauf ist, im Hochmittelalter hergestellt worden wäre, dann wäre es wohl immer noch das faszinierendste Artefakt der Welt. Aber eben, wie wir jetzt viel darüber gesprochen haben, wahrscheinlich lässt es sich wesentlich früher zurückdatieren, vielleicht sogar bis ins erste Jahrhundert und vielleicht weist es ja tatsächlich zurück auf Jesus.
Und wenn wir jetzt versuchen, ein Fazit aus der Sache zu ziehen, dann finde ich eben, dass die katholische Kirche eigentlich einen weisen Zugang gefunden hat. Ihre Empfehlung lautet mehr oder weniger, nimm dieses Bild eines Geschändigten, eines Gekreuzigten, das wir auf diesem Grabtuch haben, nimm dieses Bild, um dann über Jesus von Nazareth und über seinen Tod, über sein Leiden, sein Sterben und sein Erlösungswirken zu meditieren, zu beten, nachzudenken. Das heißt, die katholische Kirche legt sich offiziell nicht fest darauf, ob da hier jetzt der Auferstandene dargestellt ist oder nicht. Es gibt keinen Lehrentscheid, des Lehramtes über die Echtheit des Tuches, aber es gibt eine Ermutigung, dieses Bild zum Anlass zu nehmen, in Kontakt zu treten mit dem auferstandenen Christus, der ja heute noch lebt, der heute in unserer Gegenwart sein kann und ist und mit dem wir in eine Beziehung eintreten sollen.
Okay, ja. Ja, also mit dem kann ich leben.
Genau. Und zwar, das Grabtuch belebt dann unser Leben, dass wir kirchlich in der Meditation über das Wort Gottes, in den Sakramenten, in der Gemeinschaft, in Werken der Liebe und so weiter, so oder so schon leben. Es hat nicht die Funktion, den Glauben uns zu beweisen, aber es verweist uns auf den Glauben und in die Beziehung mit Christus hinein. Und vielleicht können wir einfach zum Schluss Christoph Schönborns brillantes Buch über die Christus-Ikone zitieren, mit dem Titel Die Christus-Ikone. Der war ja auch ein ehemaliger und sehr genialer Dogmatiker von unserer Universität Fribourg in der Schweiz. Und er schreibt in den 1980ern ein Buch über die Christus-Ikone und schließt das ab mit dem Kommentar, wie passend es doch sei, dass wir inmitten unserer bildüberfluteten und doch kunstarmen Zeit uns in ungeahnter Direktheit das entstellte, zerschlagene und doch unsagbar erhabene Gesicht des gekreuzigten Auferstandenen vor Augen führen können. Nikolas, lies doch zum Abschluss nochmal dieses Zitat und diese letzte Frage in Schönborns Buch.
Sollte es ein Zeichen für unsere Zeit sein, dass uns gerade heute dieses Bild gegeben ist, das Bild des gekreuzigten, zu Tode geschundenen Menschen, das jedoch im Tod seine unzerstörbare Würde ahnen lässt. Dieses Bild eines Toten, das auf unerklärliche Weise entstand, vielleicht dadurch, dass das Leben in ihm den Tod besiegt hat, dass der Auferstandene uns hier die Spur seines Sieges über den Tod hinterlassen wollte, den Abdruck seines Gesichtes, das Antlitz des menschgewordenen Gottes.
Das passt doch in die österliche Freudenzeit und ist ein wunderbarer Abschluss für unsere Folge über das Grabtuch von Turin oder eben über die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was denkt ihr? Seid ihr Shroudheads geworden oder immer noch Shroud-Deniers? Wie plausibel findet ihr das? Was denkt ihr zum Grabtuch von Turin, zur Auferstehung Jesu Christi? Lasst es uns doch wissen in den Kommentaren. Unterstützt unseren Kanal, indem ihr ihn abonniert und dieses Video an ganz viele Leute weiterschickt.
Mit dem Arrivederci und bis zum nächsten Mal.